Ein ganz herzliches Willkommen von mir an Sie alle. Im Namen der Fachhochschule Erfurt begrüße ich Sie ganz herzlich zum Auftakt der Ringvorlesung Gesichter der Antidemokratie, Diskriminierung, Gewalt und Dynamiken von Radikalisierung in Forschung und Praxis. Die meisten von Ihnen kennen mich. Ich bin Professor Müller-Rentsch. Ich bin Leiterin der Forschungsstelle Radikalisierung und gewaltsame Konflikte der FH Erfurt und beauftragt mit der Konzeption und Umsetzung der Strategie Radikalisierungsprävention an der Hochschule hier. Die Vorlesung ist Teil dieser Strategie, das nur vorweg. Zwischen Pandemie und Ukraine-Krieg muss die demokratische Welt heute gerade den Modus wechseln. Von Kooperation zu Konfrontation, von Mediation zu Verteidigung. Energiekrise, Heizkosten, Existenzangst in unserer Gesellschaft, die soziale Frage zwischen Wirtschaftsnation, Klimawandel und Sozialstaat steht dabei ungelöst im Raum. Unsere globalisierte Welt befindet sich im Ausnahmezustand und das auf Dauer. Globale Konflikte und Krisen reichen wie nie zuvor in unseren ganz persönlichen Alltag, erzeugen Unsicherheiten und Ängste. Und gerade den Antidemokraten gelingt es besonders gut, diese Unsicherheiten zu schüren, Ängste vor der Zukunft für ihre politischen Ziele zu nutzen und in Hass gegen die Schwächsten umzuwandeln. Was sind jetzt diese Gesichter der Antidemokratie, werden Sie sich wahrscheinlich fragen. Gemeint sind all diejenigen, die zwar in ihrer Ideologie, ihren Vorstellungen einer neuen, für sie besseren Welt uneinig sind, aber dennoch eines gemeinsam haben: das Ziel, die plurale Demokratie, die Vielfalt in unserer Gesellschaft abzuschaffen. Was soll da konkret abgeschafft werden? Abstrakt gesprochen ist es die im Grundgesetz festgelegte freiheitlich-demokratische Grundordnung und alles, was sie uns garantiert. Das beinhaltet zahlreiche Kernideen, von denen ich aber vor allem nur die herausgreifen möchte, auf die wir uns mit Sicherheit alle einigen können, die wir hier sind und die den Feinden der Demokratie ein besonderer Dorn im Auge sind. Erstens die zeitliche und inhaltliche Begrenzung von Macht. Durch Wahlen, durch Gewaltenteilung, die besondere Stellung und den Schutz von Minderheiten und Oppositionen hat Macht in Demokratien ein Verfallsdatum. Und zweitens die Gleichwertigkeit aller Menschen vor dem Gesetz, im Staat und in unserer Gesellschaft. Die Weltanschauung derer, die ich Antidemokraten nenne, sind sich einig darüber, dass Menschen in ihren Lebenslagen unterschiedlich viel wert sind. Aufgrund ihrer Herkunft oder sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe oder ihres Glaubens, aufgrund ihrer Gesundheit oder ihres Alters. Diese Vorstellung der Ungleichwertigkeit wird manches Mal gut versteckt, ein anderes Mal wie ein Banner vor sich hergetragen. Dies zu erkennen und dem entgegenzutreten, ist unser aller Aufgabe. Denn hier gibt uns das Grundgesetz einen klaren Auftrag, uns allen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Erkennen, verstehen, entgegentreten, das ist die zentrale Botschaft der Strategie Radikalisierungsprävention, deren Teil Sie hier mit der Vorlesung auch erleben. Denn die Zeit, Antidemokraten und ihre Agenda einfach auszusitzen, ist vorbei. Und es ist nicht die Aufgabe von denen da oben, der Polizei oder Justiz, der Regierung, antidemokratischen Haltungen und Handeln, allem voran antidemokratischer Gewalt entgegenzutreten. Es ist vielmehr die Aufgabe von uns allen, wenn wir weiterhin in einer der freiesten Gesellschaften leben wollen, die es weltweit jemals gegeben hat. Und das soll nicht heißen, dass diese Gesellschaft, dieses System nicht noch besser werden können. Im Gegenteil. Entgegentreten kann nur gelingen, wenn wir antidemokratische Einstellungen erkennen, sie enttarnen, wenn sie im scheinbar harmlosen Gewand daherkommen. Nur wenn wir ihre Motive und Ziele verstehen, nur dann können wir gemeinsam diese Entwicklung nicht nur aufhalten, sondern umkehren. Die Ringvorlesung soll jetzt einen bescheidenen, ich weiß, Beitrag leisten, die vielen Gesichter der Antidemokratie nicht nur zu erkennen und zu verstehen, sondern uns auch gemeinsam bestärken, ihnen entgegenzutreten. Im Verlauf des Wintersemesters beschäftigen wir uns hier mit den Verquickungen von Antisemitismus und Verschwörungsideologien, Weltanschauung, Organisation und Strategien der neuen Rechten. Wir beleuchten rechte Bewegungen in der Gesellschaft und im Besonderen auch an Hochschulen und vergleichen Dynamiken rechter und religiöser Extremismen. Das Besondere an dieser Ringvorlesung: die Expertinnen und Experten verbinden den kritischen Blick der Forschung mit ihren konkreten Erfahrungen aus der Praxis und lassen auch in ihren Vorträgen die soziale Wirklichkeit nicht aus den Augen. Unser Auftakt in diesem Sinne macht Felix Steiner von MOBIT. Er studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Bildungswissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. Seit 2013 ist er bei der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus tätig, kurz bei MOBIT. Der gemeinnützige Verein mit Sitz hier in Erfurt besteht seit über 20 Jahren. Gründer sind die Jüdische Landesgemeinde, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Evangelische Kirche Mitteldeutschland. Das Beratungsteam unterstützt landesweit verschiedene Akteure und Innen, um eine demokratische, emanzipatorische Kultur vor Ort zu stärken. Seit diesem Sommer ist MOBIT auch Kooperationspartner der Verweisberatung zu Diskriminierung, Radikalisierung und Gewalt an der FH Erfurt. Und wir freuen uns, dass MOBIT mit der Expertise von Herrn Steiner auch beim Auftakt der Ringvorlesung Gesichter der Antidemokratie unterstützt. Im Kulturkampf, wie die extreme Rechte die ideologische Vorherrschaft erringen will, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Herrn Felix Steiner.
Ich darf eröffnen und das hat es gar nicht einfach gemacht in der Vorbereitung, zumal ein Vorlesungssaal auch gar nicht so das Biotop der mobilen Beratung ist. Ich mich also sehr selten in einem Vorlesungssaal aufhalte, zumindest bei meiner Arbeit. Danke für die Einladung. Ich muss auch sagen, die Lorbeeren der Kooperation gehen gar nicht an mich, sondern an meine Kolleginnen, die hier zuständig sind. Von daher gebe ich das dann gern weiter. Ich bin heute sozusagen stellvertretend dafür da, weil mein Schwerpunkt im Team ein wenig die Recherche ist und das Thema der sogenannten neuen Rechten. Vielen Dank auch für die freundlichen Worte. Ich möchte trotzdem, weil ich davon ausgehe, dass nicht alle von Ihnen die Mobilberatung kennen, Sie haben es kurz vorgestellt, quasi auch in der Genese, aber noch ein paar Worte dazu sagen, weil wir sind und warum wir gegründet wurden. Denn die Gründungsmitglieder kennen Sie schon, haben Sie schon gehört, also sehr große gesellschaftliche Organisation, aber es gab auch einen sehr traurigen Anlass für die Gründung von MOBIT 2001 und es war der Brandanschlag von Neonazis auf die Synagoge in Erfurt und der Versuch, dieses Haus niederzubrennen. Und genau das ist der Anlass gewesen, warum die Organisationen, die benannt wurden, sich entschieden haben, einen Akteur zu schaffen, der Menschen der Zivilgesellschaft unterstützt, wenn sie sich gegen die extreme Rechte engagieren wollen. Was bedeutet das jetzt konkret? Ich bin ja heute irgendwie als Praktiker da, werde viel über Theorie reden, aber komme eigentlich aus der Praxis. Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ruft bei uns jemand an, ein Pfarrer, und fragt, ob der Bauarbeiter bei ihm im Turm, der gerade renoviert wird, was der für ein komisches T-Shirt tragen würde, ob wir ihm helfen können bei der Einordnung. Das ist manchmal relativ schnell gemacht. Wir sitzen aber auch in den großen Bündnissen, die es thüringenweit gibt, egal ob in Eisenach, in Gera oder in anderen Städten und versuchen da die Leute zu unterstützen. Manchmal kommt ein Anruf aus der Gemeinde, wo eine Neonazi-Gruppierung ein Haus erworben hat und nun anfängt, Rechtsrockkonzerte zu veranstalten oder Übergriffe begeht. Und manchmal sind es große Rechtsrockkonzerte, wo dann lokale Menschen auf uns zukommen und uns bitten, ihnen zu helfen bei der Organisation von Gegenprotesten. Manchmal sind es aber auch sehr persönliche Beratungsfälle, die im Familienkontext sind. In den letzten Monaten sei hier natürlich der Bereich der Verschwörungsideologie genannt, wo immer mehr Familien auch quasi Probleme mit haben und sich die Frage stellt, wie man damit umgeht. Das ist sozusagen kurz unser Arbeitsfeld. Sie haben gehört, ich habe da nirgendwo erwähnt, dass ich in Vorlesungssälen sitze und Vorlesungen halte. Das ist tatsächlich eher selten der Fall. Deswegen, wie gesagt, nicht mein Biotop. Ich hoffe, wir kommen trotzdem relativ gut durch den Abend durch. Und ich wollte es mir erst einfach machen und 90 Minuten durchreden, aber das hat mir Frau Müller-Rentsch verboten, und weil sie meinte, ich müsse noch mit Ihnen reden. Und deswegen werde ich nicht ganz die Zeit ausnutzen, sondern quasi den Vortrag natürlich als Einstieg in Diskussionen und Nachfragen oder sehe den als Einstieg in Diskussionen und Nachfragen. Wobei ich Sie bitten würde, die Diskussionen, die stellen wir bitte ans Ende, weil das ist schrecklich, auf Folie 4 oder so anzufangen mit einer Diskussion. Aber bitte bei inhaltlichen Nachfragen, es ist eine Katastrophe, wenn man sich 30 Minuten lang eine Nachfrage zu einem Halbsatz merken muss. Also wenn Sie eine inhaltliche Nachfrage haben, stellen Sie die bitte sofort, wenn die auftaucht. Das ist sonst, finde ich das mal schlimm. Was mache ich heute? Also themenmäßig zumindest. Frau Müller-Rentsch hat mich gebeten, über die Frage zu sprechen, welchen Rechtsextremismusbegriff wir eigentlich verwenden. Ich kann natürlich nur über unseren sprechen. Es gibt recht zahlreiche Definitionen und es gibt zahlreiche Begriffe, die im Umlauf sind. Rechtsradikalismus, Faschismus ist wieder relativ oft in der Diskussion gewesen, Neonazismus, aber eben auch der Begriff des Rechtsextremismus. Ich möchte heute gar nicht lange darüber sprechen, wie sich dieser Begriff oder sozusagen allgemein die Diskussion um den Begriff gestaltet. Ich möchte auch nicht über die Extremismustheorie sprechen. Sie können sich vorstellen, dass wir die ablehnen, sondern ich möchte Ihnen ganz kurz begründen, welchen Begriff wir nutzen und warum der für unser Arbeitsfeld eine zentrale Bedeutung hat. Wenn Sie woanders tätig sind, in der Einstellungsforschung, in der Sozialisationsforschung, wenn Sie in einem anderen politikwissenschaftlichen Bereich tätig sind, gibt es durchaus Begriffe oder wenn Sie bestimmte andere Sachen erforschen. Ich finde den Faschismusbegriff durchaus diskutabel in den letzten Jahren, würde sagen, da kann man mit Gewinn drüber reden. Dann nutzen Sie einen anderen Begriff, das ist durchaus möglich, aber wir haben einen Arbeitsbegriff, der, und ich werde das gleich noch begründen, für uns sinnvoll ist. Wir greifen sogar auf einen Begriff zurück, der relativ alt ist, und zwar vom Politikwissenschaftler Gerd Jaschke von 1994. Der gilt vielen, kann jetzt sozusagen, Guillaume Botsch hat es 2012 nochmal klar gemacht, Samuel Salzborn 2014 in sehr guten Einführungen zum Thema Rechtsextremismus. Er ist immer noch einer der oft genutzten Definitionen auch in der politikwissenschaftlichen Forschung und vielleicht kann ich Sie auch für den begeistern. Was versteht also Gerd Jaschke unter Rechtsextremismus? Unter Rechtsextremismus verstehen wir die Gesamtheit von Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen, organisiert oder unorganisiert. Das ist wichtig, bevor wir zum Inhalt kommen, denn genau diese Ebenen bieten ja die Möglichkeit, einen sehr komplexen Rechtsextremismusbegriff zu nutzen. Was heißt das oder warum ist das gerade für uns wichtig? Erstens, wir haben hier einen Rechtsextremismusbegriff, der ganz dezidiert auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verweist. Denn er verweist zunächst einmal darauf, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die rechtsextreme Einstellungen, extrem rechte Einstellungen teilen. Manche verfügen auch über manchmal sagt man geschlossenes extrem rechtes Weltbild, manche haben Versatzstücke, Rassismus, Antisemitismus und haben sozusagen nicht das ganze Paket in sich. Aber das ist der gesellschaftliche Rahmen, über den wir reden. In Thüringen haben sie das relativ gut nachgewiesen, weil sie seit 2001 den sogenannten Thüringen-Monitor haben, der die Thüringer Bevölkerung zu diesen Einstellungen befragt. Das können Sie sich anschauen und können auch die Verläufe sehen. Zweitens, Verhaltensweisen. Was wir in der Sozialwissenschaft sagen können, ist, umso gefestigter die Einstellungen von einem Menschen sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass er auch so handeln wird. Das heißt also, wir haben trotzdem natürlich Leute, die haben gewisse rassistische Einstellungen und wählen irgendwie seit 30 Jahren SPD oder was weiß ich, aber umso geschlossener dieses Weltbild ist, umso wahrscheinlicher ist, dass jemand auch so handelt, dass jemand auf so eine Demo geht, dass jemand eine extrem rechte Partei wählt etc. Und drittens, Aktionen, und dann sind wir bei der organisierten extremen Rechten, egal ob organisiert oder unorganisiert, Demonstrationen, Konzerte und so weiter, als dritte Ebene, die hier gemeint ist. Und das ist deswegen auch für uns als mobile Beratung charmant, weil wir oft kommen, wenn wir eine organisierte oder unorganisierte Organisation der extremen Rechten haben, also irgendeine Neonazi-Gruppe kauft ein Haus. Dann müssen wir in die Analyse gehen und müssen die Frage stellen, mit was für einer Situation haben wir es vor Ort eigentlich zu tun? Wie steht die Bevölkerung dazu? Haben wir hier vielleicht Unterstützernetzwerke? Sind die gut verankert? Gibt es eine große Zustimmung? Und das müssen wir gemeinsam mit dem Beratungsnehmenden natürlich auch erörtern. Das heißt also, diese verschiedenen Ebenen spielen in der Analyse fast jeder Grundlage für Beratungsfälle immer gemeinsam eine Rolle. Und die muss man mitdenken. Und vor allen Dingen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind ganz zentral. Vielleicht als kleines, als symbolisches Ereignis in der deutschen, trauriges Ereignis in der deutschen Geschichte, schauen Sie sich Rostock-Lichtenhagen an, wo befeuert durch die umliegende Bevölkerung Neonazis zum Angriff, zum mörderischen Angriff auf eine Unterkunft von vietnamesischen Gastarbeitern angesetzt haben. Das kann man ja ohne den gesellschaftlichen Kontext gar nicht erklären. Und deswegen ist auch genau diese drei Ebenen für uns äußerst spannend, wenn wir über die Frage sprechen, was denn eigentlich Rechtsextremismus ist. Wenn Sie in der Einstellungsforschung sind, dann ist Ihnen sozusagen, sind die letzten zwei Ebenen eventuell nachrangig. Das ist aber auch völlig verständlich. Was bedeutet das jetzt inhaltlich? Erstens, also all diese drei Elemente, diese drei Ebenen, Einstellungsmuster, Verhaltensweisen oder Aktionen, die von einer rassisch oder ethnisch bedingten sozialen Ungleichheit ausgehen. Menschen werden aufgrund ihrer Herkunft unterschiedliche Rechte im Staat gewährt. Man fordert deren Abschiebung etc. Und hier stehen zwei Begriffe, denn die Begrifflichkeiten in der extremen Rechten sind natürlich nicht einheitlich. Wir haben den klassischen Neonazismus, der immer noch Rassentheorien referiert. Und wir haben die neue Rechte, über die ich heute sprechen werde, die einen Kulturbegriff, der am Ende aber natürlich ethnisch aufgeladen ist, verwendet. Zweitens, es geht immer darum, nach einer ethnischen Homogenität von Völkern, von Nationen zu verlangen. Da sind sich Neonazi-Szene bis Neue Rechte völlig einig. Oft, weil wir haben kurz darüber gesprochen, als Kronzeuge wird hier Karl Schmidt herbeizitiert. Das heißt, die Idee dahinter ist, wenn zu viele Menschen, die, immer das Abstammungsprinzip mitgedacht, aus einem anderen Land, meist immer auch außereuropäisch, denn es gibt ja Tendenzen des europäischen Rechtsextremismus, woanders herkommen, in zu großer Zahl, dann wird die Nation, das Volk zerstört. Drittens, das Gleichheitsgebot der Menschenrechtsdeklaration wird abgelehnt. Das ergibt sich aus dem Menschenbild, die Szene übergreifend vertritt. Es gibt immer, egal welche Staatsform anvisiert wird, ob sie eine Elitenherrschaft haben, manche hängen der Monarchie an, andere wollen eine Parteiendiktatur oder eine klassische Diktatur. Es geht immer darum, dass das Individuum, dass die Gemeinschaft vor dem Individuum zählt. Das heißt also, der Einzelne verwirklicht sich immer nur in der Gemeinschaft und er ist dafür da, dass die Gemeinschaft lebt. Ob das die Nation ist, ob das das Volk ist, das Individuum ist immer nachrangig, was die Gemeinschaft angeht. Es gibt immer die Unterordnung eines Bürgers und der Staatsräson, denn egal welche Staatskonzeption Sie haben, der Staat erhält dieses Kollektiv und deswegen wird sich der einzelne Bürger in diesen Konzeptionen, die oft sehr diffus sind, immer unterordnen müssen. Und, das haben Sie eben auch schon gesagt in der Einleitung, das ist ganz zentral, der Wertepluralismus einer liberalen Demokratie wird abgelehnt. Das sehen Sie immer sehr schön in der Konstruktion der Reden, wenn es um den Begriff des sogenannten Volkswillens geht. Als ob es einen einheitlichen Willen gibt von 82 Millionen Menschen, die quasi diese eine Richtung wollen. Das heißt, das Nebeneinander von verschiedenen politischen Ausrichtungen wird hier negiert zugunsten eines Volkswillens und man will eben genau diesen Wertepluralismus zugunsten einer Homogenität, einer völkischen Homogenität lehnt den ab. Und das Zweite ist, dass Demokratisierung insgesamt rückgängig gemacht wird. Das Letzte ist, dass Demokratisierung insgesamt rückgängig gemacht werden soll. Das bezieht sich oft eben auch auf das Wertekonstrukt und die Frage nach der Beteiligung. Da lassen Sie sich aber nicht von der Propaganda täuschen, denn ganz oft fordern extrem rechte Akteure, und das hat auch die neonazistische NPD schon getan, und fordert Volksbegehren. Das sind immer Volksbegehren, die gefordert werden zu deren ideologischen Themen, denn hier haben wir es mit einem sehr einfachen Demokratiebegriff zu tun, der am Ende eigentlich darauf referiert, dass eine Mehrheitsentscheidung qua Entscheidung demokratisch sei. Da darf man sozusagen die Umdeutung der Begriffe nicht auf den Leim gehen, denn es geht hier nicht um Demokratie, sondern Demokratie bedeutet in dieser Propaganda meist einfach nur, dass die Mehrheitsentscheidung demokratisch ist. Diesen Begriff nutzen wir. Natürlich ist der jetzt, wenn wir irgendwo hinfahren, nehmen wir den nicht mit und legen das erstmal aufs Beratungskonzept an, so nicht. Aber wir tragen den zumindest immer mit, was die Analyse für die unterschiedlichen Beratungssituationen angeht. Die konkreten Aktionen und das gezielte Handeln, dem nehme ich mich heute an im Vortrag. Das ist sozusagen mein Thema. Und ich möchte aber noch, ich habe da so ein bisschen im Hinterkopf, weil wir im Vorgespräch drüber geredet haben, dass ja auch Islamismus noch Teil dieser Vorlesungsreihe wird. Nochmal bei Jaschke, wenn wir uns dann die Weltanschauung angucken, etwas tiefer gelesen. Und ich will sagen, ich möchte heute so ein paar Brotkrumen auswerfen, die man vielleicht in der Vorlesung dann zum Vergleich mit Islamismus nochmal aufnehmen kann. Deswegen noch eine kurze Ausführung dazu. Genau.
An dieser Stelle gab es eine kurze Nachfrage aus dem Publikum, und zwar, ob alle Merkmale zutreffen müssen oder ob auch zwei oder drei reichen.
Genau, also Sie haben in der Tat im Rechtsextremismus selber sollte schon die Mehrheit zutreffen. Sie haben aber oft unterschiedliche Gewichtungen. Das hängt so ein bisschen darum, welche ideologische Grundlage Sie haben. Aber das ist das, was ich meine, wie bei den Einstellungsforschungen auch. Sie haben manchmal Leute, die Ideologiefragmente vertreten, aber eben nicht gänzlich. Also wenn wir vom Kern des Rechtsextremismus reden, sollte die Mehrheit dieser Sachen erfüllt sein. Ja. Genau. Und wenn wir dann bei Jaschke nachschauen und nochmal gucken, wie genau beschreibt Jaschke eigentlich diese Weltanschauung, dann finde ich das ganz spannend, weil sie da einiges mitnehmen können, eben auch über die Diskussion im Vergleich zum Islamismus. Ich möchte so, wie gesagt, ein paar Sachen auslegen. Jaschke schreibt, ich zitiere, die rechtsextreme Weltanschauung ist demgegenüber, demokratischen Protestformen sind gemeint, eine Art politischer Fundamentalismus, der von unverrückbaren, nicht diskursfähigen, absoluten Prinzipien lebt. Sie gelten als ewig gültige oder als von Natur aus wahr und bedürfen deshalb gar keiner rationalen Begründung. Der quasi religiöse Glaube an Volk, Nation, Vaterland und so weiter tritt an die Stelle politischer Programmatiken, denen es um die Diskussion und Durchsetzung von rationalen Zielen geht. Die Weltanschauung ist in ihrer Substanz irrational. Also diese quasi religiösen Elemente, da kann man schön ansetzen, eben dann auch im Vergleich zum Thema Islamismus. Das ist jetzt auch nicht ganz zufällig, dass ich darauf heute Bezug nehme, denn den ersten Teil meiner akademischen Ausbildung habe ich vor allen Dingen in den internationalen Beziehungen verbracht mit dem Themenschwerpunkt Islamismus. Das heißt, das allgemein zu unserem Rechtsextremismusbegriff. Wie gesagt, es gibt zahlreiche und ich kann Ihnen nur empfehlen, es sind ein paar schöne Bücher erschienen in letzter Zeit, auch zum Thema Faschismus. Das habe ich mit großer Freude gelesen, dass diese Bücher jetzt wieder erschienen sind. Möchte da nur zwei, drei Bücher erwähnen. Es wird auch so ein bisschen eine kleine Empfehlung für den Buchladen, ein bisschen eine Werbeveranstaltung. Erstens den israelischen Historiker Zev Sternhell. Das ist ein schönes kleines Büchlein erschienen, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Zweitens gab es das Buch des digitalen Faschismus von Fielitz und Marx. Das ist sehr spannend, weil die den Faschismusbegriff auf die digitalen Medien übertragen haben und die Frage gestellt haben, inwieweit ist eigentlich das, was wir digital erleben, gerade mit der Faschismus-Definition sozusagen in Einklang zu bringen. Das finde ich eine sehr gelungene Anwendung von Theorie. Und die beziehen sich auf den Begriff von Roger Griffin, auf den Faschismusbegriff. Aber vor allen Dingen dieses kleine Büchlein von Zev Sternhell möchte ich Ihnen empfehlen. Das sind nur 100 Seiten und beschreibt sehr gut die Genese des Faschismus so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Da finden Sie auch viele Sachen wieder, über die ich heute noch reden werde. Worüber rede ich heute? Die neue Rechte, die sogenannte neue Rechte, um konkret zu werden. Aber was ist damit gemeint? Das ist natürlich ganz schwierig, denn wir haben eine Szene, eine extrem rechte Szene, die natürlich sehr vielfältig ist, zusammenarbeitet, in Netzwerke eingebunden ist, oft über persönliche Kennverhältnisse verfügt, aber natürlich trotzdem auch Differenzen aufweist. In den 1990er Jahren, das finde ich ganz spannend, ich weiß nicht, vielleicht ist das nutzvoll, aber in den 1990er Jahren gab es in den Sozialwissenschaften, der Politikwissenschaft eine sehr ausführliche Diskussion auch über die Frage, ob man die Theorien der sozialen Bewegungen, die aus den 70er Jahren stammen, also wo man sich angeguckt hat, die Umweltbewegung, Frauenbewegung und so weiter, ob man diese Theorien übertragen kann auf den Rechtsextremismus. Anfang der 2000er war das eigentlich geklärt, nach vielen Einwänden ist klar, man kann Rechtsextremismus als soziale Bewegung definieren. Das heißt, wir haben es mit einem gemeinschaftlichen Akteur zu tun, der eine gemeinsame Identität hat, nationaler Widerstand und so weiter, der nicht über ein festes Programm verfügt, aber man teilt gewisse Ideologiefragmente und der über Netzwerke und persönliche Kennverhältnisse verbunden ist, aber sozusagen durchaus agiert als ein größerer Akteur. Deswegen, das ist ganz spannend und ich finde das für die Analyse von Rechtsextremismus auch übrigens im lokalen Kontext sehr hilfreich. Die neue Rechte, diese sogenannte neue Rechte, ist deswegen heute mein Thema geworden, weil ich glaube, dass es aktuell der bedeutendste und einflussreichste Teil der extremen Rechten ist, den wir in der Bundesrepublik und ganz konkret leider auch vor allen Dingen in Thüringen, darum kommen wir später noch, den wir haben. Und das, obwohl er 30 Jahre lang eigentlich in der absoluten Nische agierte und gar nicht wahrgenommen wurde. Die öffentliche Diskussion oder das Problem an der öffentlichen Diskussion ist, dass eigentlich vor allen Dingen journalistisch alles als Neurechts bezeichnet oder neue Rechte bezeichnet wird, was irgendwie nicht Springerstiefel und Bomberjacke ist. Irgendwelche Jugendlichen verkleiden sich so, wie sie das von aktionistischen radikalen Linken sehen, neue Rechte. Irgendwer zieht sich eine Krawatte und ein Jackett an, neue Rechte. Das ist immer alles neue Rechte. Das ist alles gleich neue Rechte, was nicht Neonazismus ist. Das ist ein Problem, weil genau dieses Spektrum und dieser Begriff, der wissenschaftlich durchaus genutzt wird, da natürlich total verschwimmt. Ich meine also nicht einfach irgendetwas, was seit den 1990er Jahren neu ist, sondern eine ganz konkrete Szene. Worüber reden wir also? Selbst in den 1980er Jahren, seitdem haben wir Publikationen im wissenschaftlichen Bereich vorliegen über diese Szene, ist mit Definitionen schwierig. Es gibt zahlreiche Beschreibungen, was Ideologie, Organisation und Genese angeht, aber genaue Definitionen immer schwierig. Wir nähern uns vielleicht einfach mal über die Frage, wann ist denn eigentlich diese sogenannte neue Rechte entstanden? Was ist ihr Entstehungskontext? Und da hat man das Deutschland des Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Und es geht erstens um die Studentenrevolte, die in den 60er Jahren ganz zentral ist, was natürlich auch für das Gegenüber, das heißt die extreme Rechte, die Frage stellt, wie begegnet man dieser aktuellen politischen Entwicklung. Das Zweite ist, dass, und hier wollen wir vielleicht über Rechtsextremismus in Westdeutschland reden, dass die NPD, 1964 gegründet als Sammlungspartei, in den 60er Jahren in insgesamt 7 westdeutsche Parlamente einzog und mit etwas über 4% 1969 nur ganz knapp an dem Einzug in den Bundestag scheiterte. Dieses Scheitern der NPD führt dazu, dass das extrem rechte Spektrum, was seine Hoffnung sehr stark auf diese Partei gesetzt hatte, zersplittert und es nun zu Diskussionen innerhalb der Szene kommt, die eigentlich in 2 Richtungen gehen. Ein Flügel wählt den außerparlamentarischen, paramilitärischen und bis zum Terrorismus gehenden Weg und ein anderer Flügel macht für das Scheitern die fehlende Intellektualität aus und widmet sich fortgehend dem Kampf um die Köpfe. Und diesen Bereich gucken wir uns heute an. Um einen Blick auf die interne Sichtweise zu setzen, also das heißt, wie haben das Akteure der Szene selbst bewertet und beschrieben, lohnt sich vor allen Dingen der Blick auf ein Buch, das heute noch als Klassiker gilt und auch vor 2 oder 3 Jahren oder 4 Jahren wieder neu aufgelegt wurde. Ja. Oh, danke, dass Sie sich melden, um mir zu sagen, dass sich da jemand meldet. Ja, dann wird es aber länger dauern. Ja, das kann ich machen. Genau, das ist immer das Schöne, genau. Man vergisst manchmal ein bisschen, wenn man sich doch täglich damit beschäftigt, dass dann vielleicht andere Sachen nicht ganz so... Versuche ich, und wenn ich das nicht tun sollte, also dieses Versprechen breche, dann gucke ich jetzt immer Sie an und Sie melden sich wieder. Vielleicht dynamischer. Genau, schauen wir uns eine zentrale Publikation an dieser Szene, die bis heute eine der einflussreichsten Strategieleitfäden dieser Szene ist. Und zwar... Sie sehen das hier, 1985 auf Deutsch erschienen vom Franzosen Alain de Benoist. Ich verfüge über ganz schlechtes Französisch, also ich möchte mich vorneweg entschuldigen für die Sachen, die ich auf Französisch heute sage. Und zwar heißt dieses Buch Kulturrevolution von rechts, Gramsci und die Nouvelle Droite, also die neue Rechte auf Französisch. Das verweist auf 2 Sachen. Erstens sehen Sie den Begriff, den ich auch heute im Titel in der zumindest in einem anderen Begriff angedeutet habe, über die Kulturrevolution. Es geht um eine Kulturrevolution auf einmal. Und das Zweite ist, Benoist verweist auf den Ideengeber seiner Schrift, und zwar den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci, der unter Mussolini im Gefängnis gesessen hat, dort auch verstorben ist und seine Gefängnishefte geschrieben hat und legte da seine Revolutionstheorie zugrunde, die ganz kurz gesagt die Frage gestellt hat, warum war eine Revolution in Russland erfolgreich, nicht erfolgreich und in Westeuropa erfolgreich, nicht erfolgreich und machte aus eine Zivilgesellschaft in Westeuropa, die quasi einen vorpolitischen Raum hat, den es zu gewinnen gilt, das heißt also eine ideologische Vorherrschaft, die man vorher gewinnen müsse, um dann eben das Ganze auf der politischen Ebene umzusetzen. Dieses Buch wurde nicht ohne Grund wieder und wieder rausgegeben. Das ist der Leitfaden, der Kernleitfaden, den Sie bis heute in der extremen Rechten finden. Und jetzt schreibt Benoist zur Begründung, warum wir über eine neue Rechte reden, folgendes Zitat. Die alte Rechte ist tot, sie hat es wohl verdient. Gegenüber einem Gegner, der mit einem noch entwickelten ideologischen Rüstzeug in den Kampf zieht, ist der Rechte geradezu waffenlos. Ich sehe zur Stunde leider keinen anderen Ausweg, als zur Waffe der Theorien zu greifen. Ohne präzise Theorie kein wirksames Handeln. Es ging also im Kern um den Vorwurf einer theorielosen Rechten, die vor sich hin dümpelte und vor allen Dingen sich auf alte, vergangene Systeme bezog. Das finden Sie immer, und das ist wirklich absurd, wie sich heute vor allen Dingen der Nachwuchs dieser Szene geriert. Hier wird gar viel von Waffen gesprochen, die Verherrlichung von Krieg und Kampf ist ja in der extremen Rechten relativ üblich. So, der Nachwuchs der extremen Rechten macht dann immer so ein Foto von seinem Bücherregal und schreibt dann dazu Waffenarsenal. Das ist quasi in Bezug auch zu Benoist. Waffenschrank, Waffenarsenal. In diesem Zitat kann man eben ganz gut nachvollziehen, was die Vorwürfe waren und wie gesagt durchaus eben eine Begründung nachlesen. Die neue Rechte gilt, also kann man quasi sehen, als eine Reformbewegung, wenn Sie so wollen, die überhaupt der extremen Rechten wieder neue Theorie vermitteln wollte. Linke Theoretiker las, aber gleichzeitig eben auch versucht hat, Begriffe zu definieren, Ideologie zu reformieren. Das heißt also, man wusste, mit irgendwelchen Rassentheorien wird man aufgrund der Geschehnisse zwischen 1933 und 1945, den menschenverachtenden Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus, wird man keinen Blumentopf mehr gewinnen politisch. Und deswegen hat man neue Begriffe definiert und Ideologie sozusagen aktualisiert. Gewalt, ich möchte das kurz machen, spielt keine zentrale Rolle in dieser Theorie, wird aber auch nicht abgelehnt. Es gab von einem führenden österreichischen Funktionär der Neuen Rechten einen relativ langen Vortrag, wo er die Frage nach gewaltlosem Widerstand gestellt hat. In diesem ganzen Vortrag gibt es keinen einzigen Auszug, der die Frage stellt, warum man Gewalt politisch aus ethisch oder moralischen Gründen ablehnen sollte, sondern er begründet das rein aus der Effizienz heraus, weil er sagt, es gibt keine erfolgreiche bewaffnete Revolution in den letzten Jahren und deswegen ist unser Kampf auch unbewaffnet. Aber es gibt keinen einzigen Punkt, wo die Frage gestellt wird, ob Gewalt politisch, ethisch moralisch abzulehnen ist. Es geht nur um die reine Effizienzfrage. Er macht gleichzeitig deutlich, man sei aber wehrhaft für die Situation, falls es zum Kampf kommen sollte. Das heißt also, daneben übrigens sind viele Akteure mit Gewalttätigkeit in Erscheinung getreten und auch verurteilt wurden. Wir sprechen also von der fehlenden Definition und das Problem ist eben, wir haben eine ganze Reihe an Literatur und es ist vor kurzem ein neues Buch erschienen vom Politikwissenschaftler Armin Fahl-Trugbar, der war früher beim Verfassungsschutz und ist heute an einer Hochschule des Bundes und bildet dort Leute aus für die Sicherheitsbehörden und so weiter. Und er hat seine Monographie aus dem 1998 nochmal aktualisiert und hat gerade eben nochmal ein neues Buch rausgegeben zum intellektuellen Rechtsextremismus. Seine Definition ist mir zu eng, aber er hat hier eine gute Grundlage gelegt. Es ist auch wieder ein relativ dünnes Büchlein. Es entscheiden gerade irgendwie viele dünne Bücher. Das ist ganz gut, kann man viel lesen. Und macht drei Ebenen klar, auf denen er die neue Rechte definiert. Ideologie, Organisation und Strategie. Ich möchte die ersten beiden Teile relativ kurz machen, wenn unser Thema heute die Strategie ist. Ideologisch gesehen beziehen sich die Vertreter der neuen Rechten und Fahl-Trugbar meint damit nur einen ganz kleinen Kreis von Intellektuellen. Er rechnet da keine großen Organisationen zu, sondern er meint ein ganz loses Netzwerk von Intellektuellen. Falls Sie in diese Diskussion einsteigen oder was drüber schreiben wollen, was ich ihm vorwerfe in dieser Publikation ist, er wirft anderen Autoren vor, dass es keine genaue Definition gibt von neuer Rechter, womit er nicht ganz falsch liegt, aber er hat sich nicht reflektiert mit dem Begriff des Intellektuellen beschäftigt. Und ich würde sagen, dass man die Frage stellen muss, ob dieser Begriff auf diese Leute, die bis vor wenigen Jahren in der völligen Versenkung agiert haben, ob dieser Begriff des Intellektuellen hier wirklich anwendbar ist. Das ist so ein bisschen, er geht in keiner Form darauf ein, was ein Intellektueller ist in seiner Schrift. Das finde ich etwas schwierig. Ideologisch gesehen sind diese Intellektuellen, dieses kleine Netzwerk von Intellektuellen, die Fahl-Trugbar meint, beziehen sich auf die antidemokratischen Theoretiker der Weimarer Zeit und diese fasst man geläufig unter dem Begriff der sogenannten konservativen Revolution. Man muss allerdings bei diesem Begriff sehr vorsichtig sein. Im Einzelnen geht es hier um Intellektuelle der Weimarer Zeit mit einem antidemokratischen und prodiktatorischen, mit antidemokratischen und prodiktatorischen Zielsetzungen. Aber schon der Begriff der konservativen Revolution, den gibt es so seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, sollte hier kritisch in den Blick genommen werden, denn er stammt vom neurechten Vordenker Armin Mohler. Armin Mohler war ein Schweizer, der während des Zweiten Weltkriegs über die Grenze geflohen ist, wollte sich der Waffen-SS anschließen und wurde dann später einer der wichtigsten Vordenker der neuen Rechten. Und zwar hat er eine Promotion geschrieben, die eben genau diesen Begriff geprägt hat über die konservative Revolution. Das war eine Sammlung von hunderten Biografien und Bibliografien, die sich auf die Denker dieser Weimarer Zeit, die antidemokratischen Denker vor allem dieser Weimarer Zeit bezog. Später war er dann noch Sekretär von Ernst Jünger, einem dieser Theoretiker. Und er hat diesen Begriff der konservativen Revolution eben geprägt. Warum ich sage, wir müssen kritisch sein, hat sehr gut der Historiker Volker Weiß herausgearbeitet in seinem Buch zur neuen Rechten. Und er schreibt, Zitat, mit der Erfindung einer sogenannten konservativen Revolution sollte der durch Nationalsozialismus, Shoah und Kriegsniederlage belasteten deutschen Rechten wieder zu einer positiven Tradition verholfen werden. Mit diesem Sammelsurium beabsichtigte Mohler nun, die langen Traditionslinien innerhalb des völkischen Nationalismus zu kappen und den Nationalsozialismus ahistorisch als etwas völlig Eigenes und Neues erscheinen zu lassen. Also es ging darum, diese Leute freizusprechen von den Belastungen des Nationalsozialismus, so zu tun, als ob das getrennt voneinander zu betrachten wäre, und hier eine neue Tradition zu erfinden. Und was Sie bei Volker Weiß hier schon hören, ist ein zweiter Punkt, den ich finde, den man auch beim Islamismus diskutieren muss. Und zwar gibt es aus den 80er Jahren eine Publikation vom marxistischen Historiker Eric Hobsbawm und Ranger. Und die haben dort den Begriff geprägt, the invention of tradition, also künstlich erfundene Traditionen. Und das finden wir ganz viel, ich weiß noch nicht, ich gebe jetzt ganz viel vor, vielleicht reden Sie noch drüber, vielleicht nicht, aber wir haben früher zumindest mit dem auch viel im Bereich Islamismus gearbeitet, weil es ganz spannend ist, wie sozusagen künstliche Traditionen geschaffen werden, um hier Traditionslinien zu erschaffen, die aber gar nicht quasi natürlich gewachsen sind. Und das ist dasselbe mit der sogenannten konservativen Revolution. Spannend ist, mit einigem Abstand sagte Mohler später, wenige Jahre vor seinem Tod, über sein eigenes Werk, Zitat, meine Arbeit über die konservative Revolution war dazu da, diese Sache auseinander zu dividieren. Konservative Revolution und Nationalsozialismus. Es war schon sehr schwer zu unterscheiden. In der historischen Wirklichkeit überschneidet sich das schon sehr. Das heißt, Mohler war also selbst klar, dass das, was er dort gemacht hat, wissenschaftlich gar nicht zutraf. Denn diese sogenannten Theoretiker der konservativen Revolution waren nichts anderes als die Wegbereiter des Nationalsozialismus. Sie haben aktiv an der Zerstörung der Weimarer Republik gearbeitet und haben damit auch den Nationalsozialismus befördert. Armin Fahltrug-Bahr identifiziert in seinen Arbeiten für die Strömung herausragende wichtige ideologische Bezugspunkte. Ich möchte nur einige nennen, ich kann das heute nicht so ausführen, aber damit Sie die wichtigsten Theoretiker einmal gehört haben. Einer der zentralsten Theoretiker ist immer noch der Staatsrechtler Carl Schmitt, der Schriftsteller Ernst Jünger, dann Edgar Julius Jung, Oswald Spengler oder beispielsweise Arthur Möller-Vandenbroek. Damit Sie mal gehört haben, und oft reichen zumindest für einen kurzen Einblick schon mal so die Werknamen, die diese Leute in den vor allen Dingen 20er Jahren verfasst haben. Da wären dann zum Beispiel von Jung, Edgar Julius Jung, 1927, die Herrschaft der Minderwertigen, ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein neues Reich. Oswald Spengler hat 1918 beziehungsweise 1922 das Werk veröffentlicht, der Untergang des Abendlandes. Das kennen Sie vielleicht aus den Pegida-Zeiten, den Begriff. Und Schmitts Werk vor allen Dingen zwei zu nennen, die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, in denen er den Parlamentarismus versucht zu diskreditieren und zu einer Diktatur umzudeuten, den Begriff der Demokratie, und der Begriff des Politischen, in dem er vor allen Dingen klar macht, dass Politik die Feindbestimmung ist. Damit möchte ich es heute lassen. Wenn Sie das näher vertiefen wollen, empfehle ich Ihnen Kurt Sontheimer, der hat das antidemokratische Denken der Weimarer Republik sehr, sehr gut ausgearbeitet. Zusammenfassend aber, und das sozusagen noch ganz kurz, denn es stellt sich ja die Frage, was bedeutet es eigentlich, wenn sich jemand auf diese Denker bezieht? Schreibt Fahltrug-Bahr, Zitat, es ging den Denkern der konservativen Revolution darum, die Normen und Regeln des damaligen demokratischen Verfassungsstaates zu zerstören. Die erwähnten politischen Auffassungen machen in aller Deutlichkeit klar, dass in Demokratie und Menschenrechten, Parlamentarismus und Pluralismus grundsätzlich verwerfliche Vorstellungen gesehen wurden. Damit sozusagen an dieser Stelle erstmal Cut. Zweiter Punkt neben Ideologie, Organisationsform. Das können wir kurz machen, eng gefasst. Es handelt sich um eine lose Gruppe von Intellektuellen, die sich hinsichtlich besonderer Grundprinzipien einig sind, aber auch ideologische Unterschiede aufweisen. Sie publizieren Artikel, Aufsätze und Bücher. Es handelt sich um eine informelle Denkfabrik. Zu dessen Netzwerken gehören Verlage, wie beispielsweise der Antaios Verlag in Sachsen-Anhalt von Götz Kubitschek. Bildungseinrichtungen wie das Institut für Staatspolitik, was seinen Sitz ebenfalls in Schnellroda hat, oder auch andere Treffpunkte und Denkzirkel. Das ist meiner Meinung nach zu eng gefasst, weil man muss diese Jugendorganisationen und so weiter mit einfassen, auch wenn sie nicht im engeren Sinne der neuen Rechten ist. Aber wir haben es mit einem Akteur zu tun, der eine Arbeitsteilung betreibt. Ich werde das auch gleich noch ausführen. Und der dritte Punkt, nachdem man die neue Rechte definieren kann, ist ihre Strategie. Das ist sozusagen jetzt endlich der Hauptpunkt dessen, worüber ich heute spreche. Es geht im Kern, und das ist schon angeklungen, um einen Kampf um die Köpfe. Es geht um eine Kulturrevolution von rechts, wie es im gleichnamigen Band von Benoit heißt. Und Benoit schreibt hierzu selbst, 1985, genau, das habe ich schon, sie, also die Rechte, ist sich nicht darüber im Klaren, dass der politische Frontalangriff die Früchte des ideologischen Stellungskrieges erntet. Alle großen Revolutionen der Geschichte haben auf der politischen Ebene eine Entwicklung konkretisiert, die in den Geistern schon vor sich gegangen war. Anders gesagt, Um die politische Mehrheit auf Dauer zu erringen, muss man zunächst die ideologische Mehrheit erringen. Denn erst, wenn sie für Werte gewonnen ist, die von ihren eigenen Werten verschieden sind, wird die bestehende Gesellschaft in ihren Grundfesten zu wanken und ihre effektive Macht abzuprogrammieren beginnen. Dann wird man die Situation auf der politischen Ebene ausnutzen können. Die historische Aktion oder die Volksabstimmung werden eine Entwicklung, die sich in den Mentalitäten bereits vollzogen hat, bestätigen und die auf der Ebene der Institutionen und des Regierungssystems umsetzen. Ich gucke jetzt mal, ob sich jemand meldet. Genau. Es geht also darum, die geistige Vorarbeit für einen Umbruchsprozess zu legen. Und ganz klar muss man eine Sache sagen, es geht diesen Leuten nicht um einen Regierungswechsel, was ja völlig im Rahmen des demokratischen Spektrums wäre. Sie haben selber ja vorhin darauf verwiesen, dass eben auch die Begrenztheit von Macht ein wichtiger Punkt ist. Es geht um einen Systemwechsel. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn wir über die Frage reden, was hier abgeschafft werden soll. Der Unterschied der Strategie in der Szene ist, dass ein Teil sich an gleichrangige Intellektuelle richtet mit ihren Publikationen und ein anderer Teil hat sich vor allen Dingen mit der Pegida-Krise, und dazu zählen beispielsweise Götz Kubitschek und sein Meisterschüler Björn Höcke, entschieden, sich an die breite Masse zu wenden. Das heißt, wir haben hier also eine Gruppe, die verschiedene Verlage umfasst, die entsprechende Bücher publizieren. Es gibt die Jugendgruppen wie die Identitäre Bewegung oder in Erfurt nennt sich das mittlerweile Kontrakultur, ich werde dazu gleich noch was sagen, die durch Aktionismus versuchen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sie haben Netzwerkorganisationen wie 1%, die Geld sammeln, um diese Szene zu unterstützen. Oder es gibt Gruppen, die fördern die Jugendkultur, Rap, Comics, irgendwelche Rockbands und so weiter. Also all das ist im Bereich dieser Kulturrevolution schon im vollen Gange. Und wir haben die AfD, die diese Strategie versucht, zum einen in den Parlamenten und zum anderen auf der Straße umzusetzen. Ich möchte an dieser Stelle also konkret auf Thüringen eingehen. Denn, die meisten von Ihnen werden hier leben oder haben sich entschieden, hierher zu ziehen. Oder vielleicht auch noch ein bisschen hier zu bleiben, vielleicht nach dem Vortrag nicht mehr so lange. Das können Sie ja dann entscheiden. Genau. Ich möchte Ihnen einen kurzen Ausschnitt zeigen. Das, was ich an Theorie schon referiert habe, was Benoit betrifft, was die Grundlage der extremen Rechten ist, um Ihnen zu zeigen, wie das auch in der Thüringer AfD vor allen Dingen eben mit Björn Höcke umgesetzt wird. Wenn ich Höcke hier zitiere, und das möchte ich sehr deutlich sagen, zitiere ich ihn nicht, weil Höcke einer der Vordenker oder gar ein Intellektueller ist, sondern Höcke ist einfach jemand, der das Ganze nach außen in die Öffentlichkeit repräsentiert. Und einer der versiertesten Kenner der neurechten Szene, Helmut Kellershohn, den ich wirklich sehr schätze für seine Arbeit, vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, auch deren Publikationen kann ich Ihnen uneingeschränkt empfehlen. Ich kenne wenige Leute, die so dezidierte Kenner der neurechten Szene auch in ihren Quellen sind wie Helmut Kellershohn. Er antwortete schon 2019 auf die Frage, ob Höcke ein neurechter Vordenker sei, antwortete Helmut Kellershohn, Zitat, nein, Höcke ist kein eigenständiger, origineller Denker. Er ist eher ein Plagiator. Er setzt bestimmte Begrifflichkeiten, die er zusammenklaubt, in eine populistische, aggressive Weise ein. Er ist ein Stimmungsmacher, versucht so Massen zu mobilisieren, auch aus dem neonazistischen Lager. Höcke setzt das, was die neurechten Vordenker ihm vorgeben, setzt er um. Und deswegen kommen in seinen Reden und seinen Ausführungen auch regelmäßig sehr breit diese Theorien vor. Ich möchte Ihnen ein kurzes Video zeigen, eine Minute. Es zeigt eine Rede von Björn Höcke bereits im Jahr 2018, wo er deutlich macht, dass auch die Zivilgesellschaft, also Vereinsstrukturen beispielsweise, Ziel dieser Kulturrevolution von rechts sind und fordert seine Anhänger sogar dezidiert dazu auf, in die Vereine zu gehen, um dort die eigene Ideologie umzusetzen. So.
Und das dritte und letzte, was mir Antonio Gramsci mitgegeben hat, das ist die klassische Entscheidung zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und der politischen Gesellschaft. Liebe Freunde, jenseits der Parlamente, jenseits der Verwaltungsapparate dieses Staates wird der Zeitgeist geprägt. Und nur wenn man den Zeitgeist beherrscht, kann man die kulturelle Hegemonie erwerben. Und nur wenn man die kulturelle Hegemonie erworben hat, wie das die 68er und in Folge die Alt-68er getan haben, kann man irgendwann und wirklich langfristig die politische Macht erwerben. Das heißt, wir müssen rein in die bürgerliche Gesellschaft. Und das wäre eine Bitte, die ich heute Abend hier zum Ausdruck bringen muss. will. Wir Patrioten, liebe Freunde, wir müssen rein. Wir müssen rein in die Schützenvereine, wir müssen rein in die Jagdgenossenschaften, wir müssen rein in die Kirchengemeinden, wir müssen rein in die Kirmesgesellschaften. Da müssen wir überall rein, um uns die bürgerliche Gesellschaft zurückzuholen. Und wir werden uns die bürgerliche Gesellschaft zurückholen.
Ich verstehe das als Drohung. Genau. Ein Teil dieser Strategie, ich muss ein bisschen auf die Uhr und so weiter, wir haben ja auch viel, viel zu spät angefangen und dann musste ich auch noch langsam reden. Genau. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, aber ich versuche das alles noch halbwegs pünktlich abzuhandeln. Genau. Und ein Teil dieser Strategie, das heißt also dieser Strategie des Kurt Hukams, um Ihnen das ganz konkret zu zeigen, weil wir wollen ja über Praxis reden, ist der Kampf um die Begriffe. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Eine der wichtigsten Publikationen der letzten 20 Jahre Neuen Rechten ist dieses Machwerk hier vom Franzosen Guillaume Fay, ist erschienen 2006 auf Deutsch mit einem Vorwort eines NPD-Politikers. Und hier heißt es, wer die Begriffe bestimmt, bestimmt das Denken. Hier wird der Feind der Völker ausgemacht und es werden Strategien für eine kulturelle und politische Rückeroberung aufgezeigt. Der Feind ist keineswegs... Das ist keineswegs eine dunkle Macht, der Feind sind die falschen Begriffe. Wer bisher in der freien Publizistik etwa von Einwanderung gesprochen hat, sollte in Zukunft nur noch den Begriff Kolonisation benutzen. Um nur ein Beispiel zu nennen. Der Kampf um die Begriffe, auch und besonders in der Publizistik, hat begonnen und damit ist auch der Kampf um die Identität Europas. Denn wer die Begriffe bestimmt, bestimmt das Denken. Das ist also ganz entscheidend für die Szene, welche Begriffe benutzt werden. Und auch das exekutiert Höcke 2018 in diesem relativ grundlegenden Vortrag.
Das Zweite, was Antonio Gramsci mir mitgegeben hat, ist die Sensibilität für die Notwendigkeit des Kampfs um die Begriffe. Auch das habe ich schon öfter mal artikuliert, aber es ist notwendig, das immer wieder zu tun. Wer die Begriffe prägt, der prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, der prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs. Und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik, egal ob er in der Opposition ist oder in der Regierung. Kampf um die Begriffe. Der Begriff Flüchtling ist so ein Kampfbegriff. Dieser Begriff Flüchtling, der erzeugt Anteilnahme, Mitleid. Und damit generiert man bei der Bevölkerung, die schon an der Schmerzgrenze lange angekommen ist, eine Aufnahmebereitschaft weit über die eigene Belastungsgrenze hinaus. Liebe Freunde, die kräftigen jungen Männer aus Afrika, die dritten und vierten Söhne afrikanischer und arabischer Großfamilien, die ihre Smartphones nie verlieren, aber immer ihre Pässe. Das sind Glücksritter, das sind Hasardeure, die wollen es in Europa versuchen, aber eins sind sie mit Sicherheit nicht, Flüchtlinge.
Übrigens eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Derjenige, der Grafiker, der dieses wundervolle Cover gemacht hat und in den 90er Jahren bereits bei der Wikingjugend, einer verbotenen neonazistischen Organisation, unterwegs war, den bezahlen sie heute alle mit ihren Steuergeldern und zwar als Mitarbeiter der AfD-Fraktion im Landtag in Thüringen. Aber das nur als Randerscheinung, um zu sagen, wie diese Werte, wie heute sozusagen die Szene auch nach Thüringen vernetzt ist. Genau. Besonders im Bereich der Jugendkultur, und die will ich nicht ganz auslassen, weil vielleicht einige von Ihnen, die soziale Arbeit studieren, vielleicht in diesem Bereich mal arbeiten, gibt es eine große Bewegung hin, eine Gegenkultur zu inszenieren. Man darf da die vollmundigen Versprechen und die Ansagen der Szene nicht immer so ernst nehmen, aber ich will vor allen Dingen darauf hinweisen, dass es eben diese Theorie gibt. So heißt es dann in einem Online-Artikel der Initiative 1%, Zitat, Aufgabe der Gegenkultur einer politischen Bewegung sind Stil und Haltung eines politischen Lagers, welches ohne diese Gegenkultur lediglich sporadisch bei bestimmten politischen Anlässen eine gemeinsame Identität erleben würde. Gegenkultur transportiert also nicht Argumente, sondern Bilder und Eindrücke. Es geht in der Metapolitik um den Bereich des Sagbaren, das, was heute durch die Tabus der politischen Korrektheit abgesteckt ist. So geht es in der Gegenkultur um den Bereich des Erfahrbaren. Gegenkultur greift an, Gegenkultur fordert die herrschende Kultur heraus, will selbst herrschende Kultur werden. Ich habe vorhin schon gesagt, was dazu gehört. Wir haben Rap, wir haben Comics, wir haben also die ganze Klaviatur von dem, was Sie identifiziert haben, was möglicherweise erfolgreich sein könnte im Bereich der Jugend. Und in Thüringen Wenn wir uns dann die aktionistischen Gruppen anschauen, sie haben ja jahrelang die identitäre Bewegung gehabt. Diese Strategien, irgendwo ein Plakat hinzuhängen, ein lustiges Video draus zu machen, das dann online zu stellen, das ist schon seit vielen Jahren eingehegt worden in die Strategie selbst. Dr. Thor von Weitstein ist Rechtsanwalt und Politikwissenschaftler, einer der zentralen Akteure der Neuen Rechten, einer deren wichtigsten Vordenker, hat bereits in einer Rede und in einem kleinen Buch 2015 geschrieben: Durch spektakuläre Aktionen und einprägsame Bilder, wie sie etwa von der konservativ-subversiven Aktion oder der identitären Bewegung vorexerziert wurden, kann überhaupt erst wieder der Boden bereitet werden, auf dem metapolitisch gesät und anschließend politisch geerntet werden kann. Was damit gemeint ist, sind solche Sachen gewesen. 2016, da hat diese identitäre Bewegung ein Banner runtergehangen vom Brandenburger Tor, hat dann ein kurzes Video gemacht, was mehrere 10.000 Mal geklickt wurde. Das Video ist viel wichtiger als die Aktion selbst, weil das natürlich mehr Menschen sehen. Diese Strategie hat sich aber nicht fortentwickelt. Die identitäre Bewegung gibt es mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil man festgestellt hat, dass man in einer strategischen Sackgasse ist. Und es gibt aber einen Nachfolger in Erfurt, und zwar die sogenannte Kontrakultur Erfurt. Die sind strategisch oder versuchen strategisch anzuschließen an das, was die identitäre Bewegung gemacht hat. Deren Akteure stammen aber aus dem Fußball-Hooligan-Milieu und aus dem klassischen Neonazismus. Ich möchte Ihnen das trotzdem zeigen, weil wenn Sie es nicht gesehen haben, dass Sie wissen, dass das hier in Erfurt existiert. Gleichzeitig ist es eine strategische Bankrotterklärung. Denn seit 6 Jahren machen die nichts anderes, als ein Transparent irgendwo runterzuhängen, davon ein Video zu machen und das dann ins Internet zu stellen. Und sie haben sich nicht weiterentwickelt. Das verweist eben auch auf das geringe intellektuelle Potenzial und auf den geringen Innovationsgeist dieser Szene. Wenn man 7 Jahre lang, 6 Jahre lang, 10 Jahre lang, denn gegründet wurden die 2012 bereits, immer nur eine Aktion im Kern macht, ist es natürlich klar, dass es nicht ewig funktioniert, aber es zeigt eben, wie gesagt, auch die dünne Innovations- und intellektuelle Decke dieser Szene. Das ist ein Video, das zeigt eine Aktion der Kontrakultur Erfurt neulich am Petersberg, jetzt vor einigen Monaten. Vielleicht haben Sie das bereits in den sozialen Netzwerken gesehen. Ich hoffe nicht.
Im Schatten von Corona erwachen alte Bilder zu neuem Leben. Die polnische Grenze zu Belarus brennt. Migrantenströme attackieren Europas Mauern. Ihr Ziel? Deutschland. Während Polen noch standhält, hat die deutsche Ampel schon auf Grün geschaltet. Auf Rot steht sie für das eigene Volk, das auf den Straßen seine Freiheit zurückfordert. Mit allen Mitteln soll die Globalisierung geboostert werden. Wir sind die Jugend, die sich das nicht gefallen lässt, die aufbegehrt. Gegen die technokratischen Eliten und ihren Great Reset. Wir fordern, kontrolliert die Grenzen, nicht euer Volk. Festung Europa. Jetzt. Festung Europa, jetzt.
Reicht mal die Inszenierung beiseite, ist das wirklich absurd. Und wie gesagt, es ist sozusagen, sind die letzten Reste, die man versucht, hier nochmal aufgrund seiner fehlenden strategischen Innovation nochmal durchzuziehen. Heute holt das keinen mehr hinterm Ofen vor. Auch deswegen, und das möchte ich positiv anmerken, weil die Medien gelernt haben, damit umzugehen und eben nicht ständig diese Bilder der Aktionen zu verbreiten, denn das ist ja genau das, was die auch wollten, dass Medien diese Fotos machen und dann deren Schlagworte, ich habe sie gesehen, und dann deren Schlagworte verbreiten. Und deswegen, da bin ich ganz froh, das hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber dass Medien irgendwann gelernt haben, dass man, wie man reflektiert mit diesen Aktionen, die ja darauf abzielen, eben umgeht. Ja.
Auch hier gab es eine kurze Nachfrage, was mit der fehlenden Strategie gemeint ist.
Ja, weil sie seit 10 Jahren überhaupt keine Fortentwicklung zeigen. Weil sie seit 10 Jahren exakt dasselbe machen. Die setzen sich irgendwie eine lustige Mütze auf, gehen irgendwo hin und hängen von irgendwo oben irgendwas runter. Und dann machen sie ein schlechtes Video mit irgendwie Schlagworten und dann gehen sie wieder weg und hoffen, dass es 10.000 Leute sehen und dass sie damit die Revolution anstacheln können. Und wenn man das 10 Jahre lang immer wieder macht, dann würde ich sagen, ist das eine strategisch-intellektuelle Bankrotterklärung. Das ist zumindest meine Wertung. Und wenn man es genau nimmt, ist das eigentlich schon von vornherein eine gewesen. Denn das ist ja nichts anderes, als dass man sich angeguckt hat, welche Strategien die 68er-Bewegung angewandt hat und gezielt diese Provokation übernommen hat. Das ist ja nicht mal von denen selber erdacht worden. Sie haben es bloß im digitalen Zeitalter nochmal umgesetzt. Ja? Okay, so, jetzt muss ich mich beeilen. Das Letzte, worauf ich hinaus möchte, und deswegen, damit wir aktuell bleiben, ist die aktuelle Situation und das strategischen Ausführungen der Szene zur aktuellen Krise, Ukraine-Krieg, Corona und so weiter. Leider muss man sagen, dass das Herbeigerede eines heißen Herbstes, eines Bürgerkriegs, bürgerkriegsähnlicher Zustände, wird nicht nur von der extremen Rechten betrieben, die natürlich hofft, dass sie diesen Zustand erreicht, um diesen Umbruch herbeiführen zu können, sondern auch Politiker und in Thüringen der immer noch katastrophal agierende Verfassungsschutz reden sowas herbei. Wenn der Verfassungsschutzchef also sagt, das, was uns erwartet, sei im Vergleich zu den Corona-Protesten oder im Vergleich dazu seien die Corona-Proteste ein Kindergeburtstag gewesen, dann entbehrt das jeder seriösen Grundlage und ist nichts anderes, als das Geschäft der extremen Rechten zu betreiben, diese Krise und diese bürgerkriegsähnlichen Zustände herbeizureden. Denn es gibt aktuell keine seriöse politikwissenschaftliche Analyse. Aktuell gehen die Zahlen jeden Montag sogar wieder zurück. Und deswegen kann man, der Thüringer Verfassungsschutz hat seine Strategie quasi geändert, aber mit derselben Grundlage. Früher haben die immer gesagt, Neonazis gibt's nicht, lassen Sie mich etwas polemisch machen, die extreme Rechte ist keine Gefahr und hatten keine vernünftige Analyse. Und heute warnen sie bei allem sofort vor dem Allerschlimmsten. Die Grundlage ist die gleiche. Es gibt keine seriöse Analyse und das ist ein Problem, weil diese Akteure natürlich aufgrund ihrer Deutungshoheit ernst genommen werden. Und das sehe ich sehr kritisch. Genau. Denn sie betreiben, und das ist der Kern des Geschäfts, dessen, was gerne auch alle anderen hätten oder was die Akteure der extremen Rechten gerne hätten, der neuen Rechten, sie wollen die Krise. Sie wollen ja, dass es so weit kommt, dass die Leute sozusagen auf die Straße gehen. Der Höcke-Vertraute und Verleger Götz Kubitschek hat das neulich in einer Artikelserie auf den Punkt gebracht. Und zwar in dem einen Satz, ein Aufstand ist unumgänglich. Und die Proteste müssen nachhaltig, unversöhnlich und grundsätzlich sein. Und auch Gewalt schließt er hier nicht aus, wenn er schreibt, Zitat, rechnen wir mit einzelnen Ausrastern, mit unschönem Gebrüll, mit fleischigen Händen, die Kameras niederdrücken, mit verwackelten Bildern, fliehenden Journalisten, überwundenen Baugittern und mit Wasserwerfern, die in der Dämmerung Blaulicht umflackert gegen die Infanterie von rechts in Stellung gehen und ihre Salven zum Schutz der Volksvertreter abfeuern müssen. Man nimmt Gewalt also schon in Kauf. Björn Höcke hat übrigens diese Artikel geteilt mit dem Kommentar bei Facebook, ja, es geht um nichts weniger als die Zerstörung Deutschlands. Also diesen Aufstandsgedanken sowieso nochmal zu emotionalisieren. Hinterher sagen natürlich mal alle, wir meinten damit keine Gewalt und keine Eskalation. Wie das funktioniert, hat Kubitschek schon 2017 geschrieben, und zwar in einem Begriff, der nennt sich Selbstverharmlosung. Es ist der Versuch, schreibt Kubitschek, die Vorwürfe des Gegners durch die Zurschaustellung der eigenen Harmlosigkeit abzuwehren und zu betonen, dass nichts von dem, was man fordere, hinter die zivilgesellschaftlichen Standards zurückfalle. Wenn man den Begriff Aufstand benutzt, ist man klar auf der Ebene, die nicht mehr ohne Gewalt vonstatten geht, und man hat ein Symbol an die eigene Szene gesandt. Es ist klar, was hiermit gemeint ist. Damit ist nicht gemeint, macht eine Demo. Beachtlich zumindest übrigens auch in diesem Kontext, wenn wir über die Deutungshoheit reden, war noch ein Satz von Kubitschek. Er schrieb, wenn wir darüber hinaus den Leuten erklären konnten, was sie gerade erleben, werden wir unser Soll erfüllt haben. Es geht um Deutungshoheit. Wir erklären euch, was das hier für eine Krise ist. Wir erklären euch, was hier los ist. Es geht um die Deutungshoheit in der Krise. Fazit. Und das hoffe ich zumindest, dass ich das irgendwie geschafft habe, in meinen Ausführungen irgendwie klar geworden sein sollte, ist, haben wir aktuell als Gefahr für die parlamentarische und menschenrechtsorientierte Demokratie vor allen Dingen mit einem Akteur der extremen Rechten zu tun, der eine Strategie anwendet, die auf eine Kulturrevolution von rechts abzielt. Dieser Akteur ist ein Netzwerk eingebunden, welches von der jugendkulturellen Ebene über Proteste bis hin zum Parlament arbeitsteilig gemeinsam an einer Delegitimierung der parlamentarischen Demokratie und ihrer Werte arbeitet. In Thüringen ist die AfD der Hauptakteur, um den herum sich die Netzwerke spannen, die sich bis zum Neonazismus, der Reichsbürgerszene und der Szene der Pandemieleugnerinnen ziehen. Im Fokus steht dabei auch die Zivilgesellschaft, die zum einen unterwandert und zum anderen diskreditiert werden soll. Eines der schlimmsten Einfalltore ist der Begriff der Neutralität. Jetzt wird es quasi ein bisschen appellativ und unwissenschaftlich. Jetzt sind wir bei der Arbeit, die ich sonst mache. Dieses Einfallstor der Neutralität, dies ist nichts anderes als
ein Einfallstor für rechte Ideologie und stellt einen Weg dar, wie die Werte des demokratischen Rechtsstaats beiseite gewischt werden sollen. In der Zurückweisung von Neutralität geht es nicht um die Aufhebung einer Überparteilichkeit oder um Gleichbehandlung. Es geht dabei um den selbstbewussten Einsatz für demokratische Werte und eine solidarische Gesellschaft. Wenn die extreme Rechte von Neutralität spricht, meint sie damit immer, dass man ihnen quasi denselben Raum lässt wie demokratischen Akteuren. Demokratie ist nicht neutral. Das Selbstbewusstsein und vielleicht auch das Bewusstsein allgemein für das, was hier auf dem Spiel steht, scheint mir teils verloren gegangen zu sein. Demokratische Zivilgesellschaft ist in einem Modus des permanenten Angriffs oder vielmehr der permanenten Verteidigung gegenüber rechten Akteuren, die in den vergangenen Jahren erstarkt sind. Wir haben eine AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, die aktuell nach Umfragen mit die stärkste Kraft ist. Was bedeutet das eigentlich in einem Land, wenn der Parlamentarismus in dieser Form oder wenn eine Partei wie die AfD dort repräsentiert ist? 2019, und damit ende ich auch, wurde von zahlreichen Organisationen und Personen der politisch-historischen Bildungsarbeit die Weimarer Erklärung verabschiedet, die in Bezug auf Bildungsarbeit, vielleicht landen einige von Ihnen ja in der Bildungsarbeit, ist nicht das Schlechteste, eine sehr treffende Feststellung vollzogen hat. Die Weimarer Erklärung, wenn Sie das googeln, finden Sie die gesamte Weimarer Erklärung. Und Zitat: Die Demokratie beruht auf der Achtung der Menschenrechte, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Diesen Grundlagen der Demokratie kann eine demokratische Bildungsarbeit nicht neutral gegenüberstehen. Vielmehr ist es die Aufgabe von Bildung in der Demokratie, für demokratische Grundwerke einzutreten und gegen antidemokratische, antipluralistische und menschenfeindliche Positionen Stellung zu beziehen. Ein Neutralitätsgebot, das einem Werterelativismus Vorschub leistet, ist mit einer demokratischen Bildungsarbeit nicht vereinbar. Ich würde sagen, man kann demokratische Bildungsarbeit hier mit Demokratie auch ersetzen. Und da wir hier diese Ausarbeitung auch unterstützt haben, trifft das völlig auf das zu, was wir auch vertreten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Wir sind noch nicht bei TikTok.
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank an Sie, dass Sie hergekommen sind und uns in wirklich einem absoluten Parforce-Ritt alles mitgegeben haben, was wir erstmal brauchen, um die rechte Kulturrevolution zu erkennen und sie zu verstehen, um ihr dann vielleicht auch entgegenzutreten. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen vielleicht, die ja auch den Vorlauf der Vorlesungsreihe mitverfolgt haben, angekommen ist, so ein bisschen, was die Idee des Ganzen ist, dass wir eben nicht nur in der Theorie bleiben und auch praktische Anwendungsbeispiele uns anschauen, sondern hier auch ganz klar sagen, dass die Fachhochschule Erfurt Stellung beziehen will. Ich hoffe sehr, dass Sie das auch so sehen. Aber bevor ich jetzt da nochmal weiter aushole, wir haben noch Zeit mit Herrn Steiner, um Fragen zu stellen. Und die Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder, jemanden hier zu haben, der sich nicht nur mit Thüringen auskennt, sondern auch mit den angrenzenden Bundesländern, Fragen zu stellen zu neuen Rechten, zu den Netzwerken, zu dem, was Sie umtreibt, vielleicht auch zu Ihren Sorgen, die Sie haben. Her damit.
Da die Fragen aus dem Publikum nicht per Mikrofon gestellt wurden, werde ich hier einfach immer an der Stelle kurz nochmal versuchen, das wiederzugeben, was gefragt wurde. Die erste Frage war, was konkret Studierende tun können, um gegen die neue Rechte agieren zu können.
Das ist ja die Frage, und da habe ich tatsächlich keinen Einblick in die FH Erfurt, weil ich nicht für die Beratung zuständig bin. Da geht es ja um ganz klassische Sachen. Also gibt es bei Ihnen Gruppen, die sich dieser Szene zuordnen? Wie agieren die? Lässt man denen Raum zu agieren? Widerspricht man denen deutlich? Wenn jemand in einer Vorlesung versucht, zum Beispiel auch sozusagen zu agitieren bei bestimmten Themen, ja? Aber auch vielleicht irgendwelche Aktionen, sind hier irgendwelche Flyer unterwegs und so weiter und so weiter. Das meine ich mit das Selbstbewusstsein dieser Szene auch entgegenzutreten, weil das natürlich auch nicht ganz ohne ist. Ich verstehe auch durchaus, dass man da eine gewisse Angst vor hat. Aber diesen rechten Strukturen, dieser rechten Ideologie den Raum zu nehmen und dem, wie gesagt, auch deutlich was entgegenzutreten. Und ich glaube, das ist auch im Hochschulkontext wichtig. Aber Sie können besser beurteilen als ich, ob das hier, ob das der Fall ist und ob es Akteure gibt, die das hier bei Ihnen machen. Und ansonsten natürlich gerne auch, Sie gehen ja auch manchmal raus aus der Hochschule, hoffe ich zumindest, sich an den Protestaktionen zu beteiligen, die in der Stadt so stattfinden, wenn wieder solche Veranstaltungen oder Demonstrationen sind. Denn Wir haben natürlich momentan ein Mobilisierungsproblem. Die extreme Rechte schafft es wieder mal, viel mehr Menschen auf die Straße zu bekommen. Ich finde nicht, dass diese Zahlen so eine überdimensionierte Rolle bekommen soll, aber ich glaube, es ist gut, ab und zu eben auch mal mit zu Aktionen zu gehen und zu zeigen, dass man vielleicht nicht so eine kleine Minderheit ist, wie die extreme Rechte gerne sich einbildet.
Dankeschön. Da ist schon die nächste Frage, sehe ich.
Bei der nächsten Frage ging es nach Erfurt Nord, nach Ilversgehofen. Die Studierende wohnt dort und hat mitbekommen, dass vor kurzem dort die neue Stärkepartei hingezogen ist, aktiv ist. Felix Steiner hat von der Kontrakultur gesprochen. Wie ist die neue Stärkepartei einzuordnen, war ihre Frage.
Ja, über die neue Stärkepartei referiere ich übermorgen Abend. Genau, in Erfurt. Müssen Sie mal gucken, bei Jusos, ist glaube ich auch öffentlich. Nur mal jetzt keine Werbung für die Jusos, aber da bin ich halt. Deswegen, da wird es dann etwas genauer. Und ich habe neulich auch im AJZ schon dazu gesprochen. Das hat sozusagen miteinander nicht ganz so viel zu tun. Die Neue Stärkepartei ist eine klassische neonazistische Struktur, die aus Akteuren besteht, die wir seit teilweise 20 Jahren im Neonazismus, also wirklich im klassischen Neonazismus, NS-Verherrlichung, Rassenideologie kennen und die eben in Teilen militant auftreten. Ich will das nur ein bisschen klarrücken, nicht als Kritik verstehen. Ein Akteur von denen ist dahin gezogen und soweit ich das von den Beschreibungen vor Ort kenne, ist eben das Problem, dass dann logischerweise, was Nazis halt so machen, die setzen sich ja halt zusammen, trinken und fangen dann an, irgendwelche Leute anzupöbeln und anzugreifen, und das ist das Problem in Ilversgehofen. Hat jetzt dezidiert in der Vernetzung nicht ganz so viel zu tun, also Teile der Akteure kennen sich, das ist klar, aber ist wirklich eine klassische Neonazi-Partei.
Noch weitere Fragen? Oh, nächste Wortmeldung.
Die nächste Frage war mit Blick auf den Aspekt der Comic-Ansprache. Die rechte Struktur spricht Jugend über Hip-Hop und Comics an, hatte Felix Steiner erzählt. Über Hip-Hop, das konnte sich der Fragende noch vorstellen, aber wie geht das über Comics?
Also es gibt einen kleinen Verlag, der hat sich in Dresden gegründet. Der Chef dieses Verlages ist der ehemalige Vorsitzende der NPD-Jugendorganisation. Die sind nämlich irgendwann alle weggelaufen die halbwegs denken konnten, haben irgendwann die NPD verlassen, weil sie politisch und vor allen Dingen beruflich ihre Zukunft eher gesehen haben in einem Netzwerk, was durch Parteirepräsentanz und so weiter finanzielle Möglichkeiten hat, um dort unterzukommen. So, ja. Und ganz konkret, also beispielsweise war vorletztes Wochenende der Bundeskongress der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD in Apolda, in der Stadthalle. Und da waren all diese Organisationen, die ich genannt habe, heute mit Informationsständen da, haben da im eigenen Milieu quasi erstmal das Ganze beworben. Auch die sind natürlich präsent in den sozialen Netzwerken, da gibt es Instagram-Seiten und so weiter. Ja, also man versucht da auch vor allen Dingen über die sozialen Netzwerke diesen eigenen Comic-Verlag zu bewerben und dann immer wieder Werbung zu streuen. Ich bin kein Comic-Leser. Mich würde total interessieren, wenn jemand da ist, der die Comic-Szene kennt, das tue ich nicht, ob die relevant sind, das glaube ich eher nicht. Aber es geht mir auch gar nicht so sehr, das habe ich vorhin schon mal gesagt, die sind immer sehr vollmundig in ihrer Beschreibung dessen, was sie tun. Ich wollte nur zeigen, was sie alles im Repertoire haben. Ich glaube nicht, dass das immer so erfolgreich ist. Aber Comics gehören halt mittlerweile dazu. Übrigens Comics, die gehen für Kinder bis hin, die indiziert sind für 18-Jährige, weil dann die Inhalte sozusagen etwas radikaler werden. Also das Repertoire ist auch relativ groß. Ist jemand da, der in der Comic-Szene sich auskennt? Nee? Okay. Ich glaube, ich muss tatsächlich einfach mal das ist bestimmt komisch, wenn ich in so einen Comicladen gehe und frage. Aber ich finde es wirklich interessant, weil wir kennen ja, oder ich rezipiere ja oft nur das, was die selber schreiben, ne? Aber sobald man auf einem Themengebiet keine Ahnung mehr hat, ist das schwer nachzuvollziehen, ob das alles Firlefanz ist. Vielleicht verkauft er auch nur 100 Stück im Jahr. Gut möglich.
Die nächste Wortmeldung bezog sich auf die erwähnten alternativen Begriffe, die durch die Rechte benutzt werden. Und die Frage war, ob man sich dadurch nicht isoliert.
Meinen Sie, wenn die neue Begriffe definieren, oder wie meinen Sie das? Naja, es geht ja darum, dass zum Beispiel, als Beispiel, ne, wir reden über Geflüchtete, über Flüchtlinge, wie Höcke das gesagt hat, und er will eben nicht, dass über die Leute, die vor allen Dingen 2015, 16 gekommen sind, mit diesem Begriff geredet wird, sondern er möchte, dass ein abwertender, ein Begriff, der ein anderes Framing setzt. Zum Beispiel auch der Begriff des Invasoren spielt eine Zeit lang eine Rolle, oder eben andere Begriffe, die diese Fluchterfahrung dieser Menschen auch minimieren und sozusagen einen anderen Rahmen setzen. Das ist der Kern des Ganzen. Und dann ist eben der Versuch, ne, wenn du das weiterträgst und wenn du in deinen Kneipenkontext, in deine Familie gehst und immer Begriffe benutzt, die dem abwertend sind, dass man damit eben sozusagen langfristig so die Theorie, das Denken über Geflüchtete eben auch ändert, weil da ein anderes Framing stattfindet. War das ungefähr, was Sie gemeint haben? Ja.
Die nächste Frage bezog sich auf mögliche internationale Beziehungen der Strukturen.
Ja, die gibt es, vor allen Dingen nach Frankreich. Denn die identitäre Bewegung ist ja auch nur eine Nachgründung der Génération Identitaire, auch in Frankreich entstanden. Und die Verlage geben Bücher heraus der französischen, amerikanischen Denker. Man besucht sich gemeinsam auf Kongressen, organisiert Veranstaltungen. Martin Sellner ist mit einer, wissen Sie offensichtlich, ist persönlich verbandelt mit Brittany, also jetzt Sellner, vorher Pettibone. Das heißt also, wir haben ganz, ganz viele Netzwerke, die bestehen ins europäische Ausland, auch nach Italien, nach Frankreich, auch nach Schweden etc. und in die USA. Ja, also schon, aber ich würde sagen, der Kern der zentralen Kooperation bleibt Deutschland-Frankreich für diese Szene. Genau, und deswegen sehen Sie auch, wenn Sie dann die Verlagsprogramme der neuen Rechten durchschauen, eine ganze Reihe, wie gesagt, Benoit wird immer noch, ne, wird wieder veröffentlicht und so weiter. Und er ist ja dann nicht der einzige. Fay, habe ich gesagt, wurde übersetzt ins Deutsche und. Ja.
Die nächste Frage, der bezog sich nochmal auf die erste Frage der Diskussion, wo es darum ging, was Studierende tun können, um rechten Strukturen entgegenzutreten und um den Hinweis zu verhindern, dass rechte Strukturen Raum bekommen. Und die Frage war dann, ob sich durch diese Unterdrückung, wie sie es sagte, da wirklich was tun lässt.
Unterdrückung wäre jetzt nicht mein Begriff. Ich dachte eher widersprechen. Also mir geht es ja nicht darum, Sie sollen ja keinen verprügeln, dazu habe ich ja nicht aufgerufen. Sondern wenn jemand ein rassistisches Plakat aufhängt, ist es eine gute Idee, das abzunehmen. Wenn jemand auf dem Campus einen rassistischen Flyer verteilt oder einen rassistischen Aufkleber verteilt, ist es gut, den abzumachen. Und wenn jemand in einer Vorlesung, ich weiß, wie gesagt, ich kann die Situation, das können Sie besser einschätzen als ich, irgendwelchen antidemokratischen Sachen redet und keiner einschreitet, ist es eine gute Idee, dort einzuschreiten und klarzumachen, warum das keinen Raum hat. Das ist das, was ich meine. Den Begriff der Unterdrückung würde ich jetzt da nicht so benutzen.
Die Fragende war mit der Antwort noch nicht ganz zufrieden, hat nochmal nachgehakt und auch die Frage nach dem Diskurs gestellt.
Ja, okay. Das sind zwei Sachen dazu. Erstens stellt sich die Frage, an wen richten Sie sich eigentlich, wenn ich sage, widersprechen ist eine gute Idee. Sie richten sich nicht an denjenigen, der das getan hat, sondern es geht darum, erstens mitzudenken, dass es Menschen gibt, auch in ihrer Hochschule, die betroffen sind von rassistischer Propaganda und die damit gemeint sind. Und es ist ein Solidaritätszeichen, sich dafür einzusetzen, dass man solche Sachen nicht einfach stehen lässt. Und das Gleiche gilt für Flyer auf dem Campus und so weiter. Zweitens richtet man sich mit dem Kommunikationsakt des Widersprechens immer an die, die im Umfeld sich vielleicht noch nicht entschieden haben, die vielleicht nicht genau das einzuordnen wissen, die vielleicht noch sozusagen unentschieden sind, um hier eben auch deutlich zu machen, dass es jemanden gibt. Also sowohl Solidarität und Unterstützung derjenigen, die betroffen sind, als auch ein Kommunikationsakt, der sich um andere Menschen ringsherum richtet. Er richtet sich nicht gegen die Leute, die es tun. Zweite Sache, Sie sagen Diskurs. Das ist ja die Frage, die wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren lange diskutiert haben. Wollen Sie Antidemokraten am politischen Diskurs teilhaben lassen? Die Frage gebe ich zurück. Also wollen Sie jemanden, der eine Theorie, eine rassistische Theorie, ist das für Sie ein demokratischer Diskursteilnehmer? Es war keine rhetorische Frage. Mit rechten Reden war das ja in der Formulierung.
Die Überlegung, die dann kam, war, ob es nicht vielleicht auch dazu führt, dass die extreme Rechte stärker wird, wenn nicht mit ihr gesprochen wird, weil sie sich ausgeschlossen fühlen.
Also nochmal, wir senden ein Zeichen damit nicht an diese Leute auch, aber es muss klar sein, dass im demokratischen Diskurs Grenzen bestehen. Und die Grenzen sind, wenn wir über rassistische, menschenverachtende, über antidemokratische Sachen reden. Das kann nicht Teil unseres Diskurses sein. Und dann ist es, wenn Sie so wollen, ja fast schon Teil zu sagen, dass das nicht so ist. Sie können das begründen. Ich finde es immer gut, wenn man das genau begründet. Und dass diese Leute gar nicht im Diskurs interessiert sind, das können Sie bei Kubitschek schon 2007 nachlesen, in einem kleinen Bändchen, das nennt sich Provokation. Da sagt er, bezogen auf den Diskurs, sinngemäß, man kommt zur Party, um diese zu beenden. Es geht extrem rechten Akteuren nicht darum, am Diskurs teilzunehmen, sondern es geht darum, diesen für sie zu vereinnahmen. Deswegen würde ich sagen, jemand, der diese Strategien verfolgt und der diese Ideologie vertritt, ist für mich kein Diskursteilnehmer, den ich einbeziehen möchte,
Soll ich jetzt wieder diskutieren, warum Rassentheorien vielleicht eventuell doch nicht so günstig sind? Zugespitzt, lassen Sie mich das etwas
polemisch. Ich würde mich einmal kurz noch einschalten, damit das auch deutlich wird, also auch wie Herr Steiner es formuliert hat, weil es, glaube ich, sehr schwer ist zu unterscheiden, wer ist da noch unsicher und wer ist es nicht. Und ich glaube nicht, dass Sie oder ich in der nächsten Zeit diejenigen treffen, die da diskursangebend sind, mit denen man im Endeffekt, weil ihre Agenda, wie sie ist, angelegt ist, wie sie ist, nicht mehr reden kann. Aber vielleicht sind Herr Steiner und ich uns dann auch nicht ganz einig, weil ich würde tatsächlich auch immer sagen, also zum einen widersprechen, aber eben in die Diskussion gehen und zwar aktiv in die Diskussion gehen, weil dann merkt man ganz schnell, ob das Gegenüber überhaupt Argumente hat und meistens haben sie keine Argumente. Meistens sind das Ganze eben vor allem Thesen, also Behauptungen, Meinungen, die nicht belegt werden. Und entweder ist es jemand, der daran glaubt, dann können Sie die Person auch nicht mehr überzeugen. Oder ist es jemand, der vielleicht im Gespräch mit Ihnen dann feststellt, Moment mal, das hat irgendwie doch gar nicht, überzeugt mich doch nicht mehr so sehr. Oder irgendwas stimmt doch nicht mit dem, was ich mir angeeignet habe. Und da würde ich eher sagen, man geht schon ins Gespräch. Und es ist natürlich schwer immer zu sagen, ist das jetzt jemand, wo es sich lohnt oder nicht? Das würde ich eben jetzt noch mal kurz einwerfen.
Ja, aber was Sie schon machen, ist ja, Sie differenzieren ja schon das Setting. Also wenn das jemand tut bei einer öffentlichen Veranstaltung und ganz gezielt tut, weil er das sozusagen beabsichtigt, dann ist das für mich was anderes. Oder die Frage, wenn wir über die extreme Rechte diskutieren, wollen wir dann jemanden aufs Podium der extremen Rechten einladen? Nein. Sie sagen, und das ist, da würde ich Ihnen bei dem Setting sogar zustimmen, jetzt haben Sie meinetwegen in der Familie den Onkel, der immer abdreht und der sucht das Gespräch. Ne, so. Dann würde ich sagen, wenn der noch nicht völlig, dann, wenn es eine persönliche Bindung gibt, eine persönliche Sache, dann kann man das Gespräch durchaus suchen. Aber wenn die, wenn es sozusagen darum geht, als Strategie der extremen Rechten das sowieso öffentlich schon zu inszenieren, dann ist es für mich der Ausschluss klar. Aber wenn es um persönliche Gespräche geht von jemandem, der vielleicht irgendwie im Freundeskreis oder im Familienkreis ist, dann würde ich sagen, ja, bleiben Sie Ansprechpartner bis zu einem bestimmten Punkt. Der ist dann aber, der bestimmte Punkt wäre dann auch, sich selbst zu schützen. Vielleicht überzeugen Sie jemanden. Das wäre das Allerbeste. Ja, stellen Sie ruhig 2, 3 Nachfragen, wenn Sie mit jemandem so in einer privaten Diskussion sind. Aber wenn es darum geht, das in der Öffentlichkeit zu tun, würde ich dann dabei bleiben, die Leute tatsächlich auszuschließen.
Und da finde ich die Antwort dann, glaube ich, doch ein bisschen, gibt mehr Orientierung, denke ich. Es geht vor allem auch darum, den Raum und die Bühne eben nicht mehr zu bieten. Also an der Stelle die Diskussion zuzulassen, aber das tatsächlich diesen Raum eben nicht mehr zuzulassen. Ja, war zumindest jetzt die Antwort von Herrn Steiner, richtig? Gut, also diese kontextuelle Unterscheidung. Wir haben hier noch ganz viele andere Fragen.
Die nächste Frage ging weg von dem Thema, ob man mit Nazis reden sollte, sondern zu einem Punkt, den Felix Steiner erwähnt hatte, und zwar den Krieg in der Ukraine. Und die Frage war, wie er es einschätzt, wie es weitergeht und welche Folgen das in unserer Gesellschaft haben wird.
Sie meinen, welchen Einfluss dieser Krieg auf die Proteste und so weiter haben wird? Genau. Okay, wir dürfen, was sie möchten. Ich würde sagen, wir hatten auch jetzt jemanden da und wenn jemand mit einem kleinen Kind aus einem Kriegsgebiet flieht, wenn jemand, der nicht zur Armee möchte und nicht kämpfen möchte, ein Land verlässt, dann ist das für mich ein legitimer Grund, die Leute so zu nennen. Ich möchte auch nicht kämpfen. Diese Frage nach der Prognose ist so schwer. Sie haben ja eben in den Ausführungen schon gehört, dass ich gesagt habe, aktuell ist es schwierig, eine seriöse Prognose zu geben. Und deswegen halte ich, also wir können sagen, dass die Protestzahlen in den letzten 2, 3 Wochen höher waren als zu Spitzenzeiten, leicht darüber, der Corona-Proteste im letzten Herbst-Winter bis zum Frühjahr. Aber jetzt gehen sie auch schon wieder runter. Ich glaube, es wird ganz entscheidend davon abhängen, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben einen charmanten Vorteil. Wir haben jetzt, was haben wir heute, 25, Ende Oktober und haben 20 Grad tagsüber draußen. Das erleichtert das Ganze nochmal. Wenn die Krise richtig, wenn die Energiekrise quasi spürbarer wird, und für viele Menschen ist es ja gerade auch so, ich habe das gestern auch mit Sicherheitsbehörden diskutiert, für viele Menschen ist ja gerade so, jetzt kriegen sie diese Abrechnung, ne? Und das ist eine existenzielle Bedrohung, was da gerade passiert. Das muss politisch gelöst werden. Wenn das nochmal sich zuspitzt und wenn es vielleicht Wirklichkeit wird, dann kann es sein, dass diese Proteste auch nochmal zulegen. Sie legen vor allen Dingen übrigens deswegen, da bin ich auch in der Meinung, ich habe das heute Morgen nochmal in einem Interview gesehen mit dem Sozialwissenschaftler an der Hochschule Görlitz, Raj Kolmorgen, den wir neulich auf einer Tagung hatten. Der hat gesagt, im Osten ist vor allen Dingen das Problem, dass sie nochmal eine
höhere Armutsbetroffenheit im Osten haben. Die Leute haben hier nicht ganz so viel finanzielle Rücklagen auch wie im Westen. Deswegen haben sie auch gerade ja viel mehr Proteste im Osten schon, aber auch, weil es eine spezielle Protestkultur hier gibt. Ja. Ich würde sagen, es hängt alles davon ab, wie spürbar diese Krise weiterhin wird und was noch passiert. Und das ist dann schwierig, weil ich möchte als Sozialwissenschaft auch keine Glaskugel machen. Wenn das sich zuspitzt, wenn es wirklich so ist, dass wir irgendwann in der Wohnung bei 16 Grad sitzen, dann werden wir wahrscheinlich Proteste erleben, die nochmal deutlich zunehmen, ganz klar. Ja. Die Frage ist, wie wird das politisch gelöst?
War ein guter Rückbezug auch zum Intro. Danke für die Frage und auch für die Antwort. Es gibt noch eine weitere Frage im Publikum.
Bei der nächsten Frage ging es um die sogenannten Montagsspaziergänge und vor allem diese im öffentlichen Raum. Als Beispiel wurde hier Hermsdorf genannt, wo irgendwie 10% der Einwohner sich an diesen Spaziergängen beteiligt haben. Die subjektive Wahrnehmung des Fragenden war, dass dieser Protest zunimmt und wie Felix Steiner das einschätzt, beziehungsweise wie er es wahrnimmt, was die Heterogenität dieser Spaziergänge angeht. Also es gehen Menschen mit Friedensplakaten mit, aber eben auch straffe Neonazis.
Genau, wir haben das Problem, dass sich hier eine Mischszene entwickelt hat. Da sind unfassbar viele Spektren dabei. Der Kern, würde ich sagen, den können wir zum großen Teil so einer Pandemieleugnerin-Szene, der Reichsbürger-Szene zuordnen in vielen Städten, also die Organisatoren, ne? Jetzt haben wir aber das Problem, und das, finde ich, sollte man auch nicht wegdiskutieren, dass es einen ganz erheblichen, nachvollziehbaren Grund gerade gibt, auf die Straße zu gehen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass in vielen Städten gar keine andere Möglichkeit besteht. Da kann man den Leuten das vorwerfen und sagen, aber geht doch nicht mit den Reichsbürgern und mit den Neonazis. Das verstehe ich auch, das Argument. Aber ich glaube, wir müssen da die Frage stellen, wo sind die Akteure, nicht extreme Rechter, die Sozialverbände, die Gewerkschaften und so weiter. Hier müssen wir mal diskutieren, ein Angebot zu machen, weil das natürlich völlig berechtigt ist. Ja? Also wenn ich Leute sehe, die eine Vervier-Fünffachung haben mit geringen Einkommen, dieser Gasnachzahlung und so weiter, was sollen die Leute denn machen? Natürlich ist das ein völlig legitimer Grund zu protestieren. Und jetzt machen die sich natürlich ein bisschen einfach, das kann man ihnen vielleicht vorwerfen und sagen, jetzt laufen seit 2 Jahren montags hier die Leute, das Thema ist irgendwie das, was mich auch stört, jetzt gehe ich dahin, weil ich bin wütend. Und es gibt keine Protestalternative. Schwierig, ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil man das nicht so richtig auseinanderdividieren kann. Und ich sehe das vor allen Dingen so, dass wir hier politisch ran müssen und eben Alternativen, die diese soziale Gerechtigkeit thematisieren und diese sozialen Belastungen thematisieren, die eben nicht extrem rechts geprägt sind, schaffen müssen. Das wäre optimal. Und das große Problem ist nämlich, dass ich die Befürchtung habe, wenn da Leute hingehen, die sagen wir mal erstmal jetzt wirklich aus Wut und aus Sorge dahin gehen, dass sie dort eben mit Ideologien konfrontiert werden und dann in irgendwelche Telegram-Gruppen rutschen, jetzt ein bisschen zugespitzt, wo sie dann doch am Ende vielleicht irgendwelche Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen übernehmen, die nämlich der Kitt der Szene sind. Ja? Und das besorgt mich ein bisschen, dass diese Proteste quasi so eine Art Durchlauferhitzer sein können für weitere Radikalisierung. Wenn wir uns die Pandemieleugnerin-Szene in Thüringen anschauen, ist es wirklich interessant. Wir haben das mal in den Gruppen, also händisch, wir machen sowas nicht computergestützt, uns angeschaut. Die sind immer weiter in die Reichsbürger-Szene abgeklitten. Von normalen Protesten, normale Proteste, aber so Verschwörungsideologie, Corona existiert nicht, Proteste. Und auf einmal sind es irgendwie Chemtrail-Leute so. Ne? Also da sehen wir aktuell eine starke Radikalisierung hin zu immer umfassenden Verschwörungserzählungen und bis hin zur Reichsbürger-Szene.
Weiter ging es um die Frage der Heterogenität dieser Proteste beziehungsweise auch der Zusammenarbeit bei den Mobilisierungen. Als Beispiel, da wurde nach Sachsen geschaut, wo die Freien Sachsen durch Pegida unterstützt werden. Und die Frage war, ob es dazu irgendwie eine Analyse gibt.
Ja, da empfehle ich Ihnen zur Frage von computergestützten Analysen und überhaupt in Analysen im Bereich Internet. Die Kollegen, wir arbeiten immer wieder auch mal Tagungen mit denen zusammen, vom CEMAS, Zentrum für, ach Gottchen, Pia Lamberti und die Kollegen Miro Dietrich, CEMAS, also CEMAS, und mir ist gerade entfallen, was das ausgesprochen heißt, aber Miro Dietrich ist da eine sehr gute Empfehlung, den Kollegen zu folgen. Die machen diese Netzwerkanalysen sehr viel bis hin zum Bereich des Terrorismus und geben auch mal so regelmäßige Reports raus. CEMAS.
Ja, haben wir noch eine Frage hinter Ihnen, nicht, dass jetzt den Falschen, der schon ein bisschen länger sich meldet. Die Frage aus dem Publikum an den Chat war, ob denn die Ideologie, die ja von wenigen formuliert wird, wie wir heute gehört haben, ob es für diese wenigen möglicherweise eine Motivation gibt, die man so noch nicht sieht, möglicherweise eine wirtschaftliche, ökonomische Motivation.
Also Ihre Frage spricht ein bisschen das Unverständnis dafür heraus, dass Sie glauben, dass das nicht ernsthaft, also dass Leute nicht ernsthaft glauben können, dass diese Theorien zutreffend sind, habe ich das Gefühl. Natürlich gibt es die Versandhändler, die mit ihren T-Shirts, die mit der Musik, mit irgendwas auch finanzielle Interessen haben, keine Frage. Aber ich glaube vor allen Dingen, wenn wir über diese dezidierte Szene sprechen, also gerade auch diese Vordenker dieser Szene, das sind Leute, die haben 20, 30 Jahre lang diese Ideologie ausgearbeitet, in Büchern verfasst, in Aufsätzen, das meinen die ganz ernst. Also ich hoffe, ich verstehe Sie da nicht falsch, aber da gibt's, ich glaube, ist übrigens auch kein Widerspruch, dass jemand zum Beispiel ganz ernsthaft an der völkischen Revolution interessiert ist und trotzdem Geld verdienen will. Also ich würde das auch nicht unbedingt nur in Widerspruch setzen, aber natürlich haben Sie gerade jetzt, ich würde es ein bisschen erweitern, nicht nur auf die sogenannte neue Rechte beziehen, gerade jetzt, Sie haben so viele Versandhändler mit den T-Shirts, ne? Es gibt einen Haufen Leute, die damit Geld verdienen. Das war schon in der Reichsbürgerszene so. Irgendwem müssen Sie für Ihren neuen Personalausweis ja das Geld überweisen. Aber das heißt, es ist nicht unbedingt ein Widerspruch dazu, dass diese Leute nicht auch wirklich an diese Ideologie glauben. Also ich sehe den Widerspruch nicht unbedingt.
Eine weitere Ergänzung von dem Fragenden war ein Bezug zum Zweiten Weltkrieg, wo es tatsächlich ja auch wirtschaftliche Interessen an dem Krieg gegeben hat.
Ich weiß nicht, ob die Überlegungen nicht ein bisschen zu weitgehend sind. Aber also ja, aber vielleicht auf den Punkt, ja, es gibt Akteure, die in dieser Szene auch, also nicht Neurecht, aber in der extrem rechten Szene, auch massig Geld damit verdienen. Und da gibt es auch in der Szene immer wieder Auseinandersetzungen, weil man Leuten vorwirft, dass sie das eben genau nur dafür tun. Vielleicht ist das eine Antwort, mit der Sie ja was anfangen können. Okay.
Ja, mit Blick auf die Zeit ist es tatsächlich so, also wir haben schon 5 Minuten überzogen. Ich möchte ungern die anderen Wortmeldungen, die es noch gab, jetzt so schnell zu Ende bringen. Vielleicht gibt es noch jemanden, der sagt, diese Frage, die muss ich heute unbedingt noch loswerden. Eine Meldung, wir haben 2 sogar noch.
2 kriegen wir noch hin.
Gut, dann, ja. Solange Sie alle hier bleiben wollen, warm ist es ja.
Gibt es Duschen?
Bitteschön. Ja. Ja.
Einer der letzten Fragenden hat noch einmal darauf gedrängt zu überlegen, bis wohin man mit Menschen sprechen sollte. Klar, die Empfehlung, klare rassistische, rechtsextreme Aufkleber oder Sprüche zu entfernen, ja, aber es war die Überlegung, dass der Zuwachs, den die AfD erfährt, auch irgendwie selbst verschuldet ist, weil wir uns verweigern, zuzuhören. Die Leute haben oft am Ende keine Argumente, bei Nachfragen kommt nicht viel, aber es gibt eine Frustration und wir sollten auf die Emotionen der Menschen eingehen. Das macht nämlich zum Beispiel die AfD.
Nochmal ganz klar die Unterscheidung. Wenn Sie diese Gespräche führen wollen, machen Sie das unbedingt. Mir geht es ja nicht darum, Leute auszuschließen, die frustriert sind, die vielleicht, das Problem ist, die Leute, die Sie gerade beschreiben, das sind ja eher Leute, die haben schon vielleicht irgendwas von dem gehört, was ich heute referiert habe und haben das Gefühl, dass das wirklich stimmt. Nein, nein, führen Sie Gespräche mit denen. Mir geht es um den Ausschluss von Funktionären und Aktivisten aus dem öffentlichen Diskurs, wo Sie nichts zu suchen haben. Das, was Sie beschreiben, unbedingt weitermachen. Vielleicht klappt das, ja. Also ich finde, das sollten wir viel machen. Gerade bei den Leuten machen Sie das gerne. Die meine ich nicht, ne? Sondern wenn ich davon rede, wenn Plakate auftauchen, dann rede ich von organisierten Aktionen, von organisierten Aktivisten. Nicht diese Leute, die Sie gerade beschrieben haben. Wenn Sie das für sich können, ich finde das immer so eine Frage auch der Psychohygiene, wenn Sie das können, finde ich das gut. Machen Sie es bis zu einer Grenze. Aber führen Sie gerne diese Gespräche. Gerne. Ich glaube, das kann erfolgreich sein. Und deswegen glaube ich auch, im Kern würde ich Ihnen sogar zustimmen, das ist auch das, was ich für die Demos gesagt habe, es braucht Alternativen, wo Leute, die Ängste haben und sich hinwenden können, nicht mit irgendwelchen geschlossenen extrem rechten Weltbildern, die brauchen Alternativen, wo sie das politisch artikulieren können. Und deswegen glaube ich schon, dass es diese Ansprechpunkte braucht. Mir geht es immer nur um die Aktivisten und Funktionäre der Szene, die ein politisches Wollen damit verbinden.
Also eigentlich ist ja auch die Antwort genau das Gegenteil, dass Sie auch sagen, Angebote machen für diejenigen, die eben sagen, ich bin unzufrieden oder ich verstehe Sachen nicht, ich brauche mehr Unterstützung, also gerade jetzt auch politisches Verständnis und Unterstützung, da Alternativen zu schaffen. Und das war ja auch ein klarer Appell an die Verbände, an die Vereine, auch an die anderen demokratischen Parteien, bessere Angebote zu machen. Die letzte Frage für heute, Sie sind alle schon recht unruhig und haben Sie es geschafft. Bitte schön. Das war dann tatsächlich mein Schlusswort. Da hatte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, aber herzlichen Dank an Sie, weil man dann auch mal einen konkreten Ansprechpartner hat. Einmal kurz in den Chat. Es hatte sich hier der Dezernent Bau und Liegenschaften der Fachhochschule Erfurt gemeldet. Es gibt einen klaren Ansprechpartner, vorne die Wache, beziehungsweise auch das Dezernat Bau und Liegenschaften, wenn entsprechende Vorkommnisse an der Hochschule sind. Sie müssen da auch nicht alleine ins Felde ziehen. und sich da alleine vielleicht auch eine Gefahr aussetzen. Sie können da ganz klar auch Impulse setzen, ohne das zu tun. Oder Sie machen es und gehen ins Gespräch, wie das einige hier auch angeregt haben. Ganz zum Schluss, das war, wie gesagt, der Auftakt dieser Vortragsreihe. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Herrn Steiner von meiner Seite. Und ich fand das unglaublich gelungen insofern, weil wir nicht nur eine theoretische Perspektive bekommen haben, sondern tatsächlich auch Einblicke aus der Praxis und was wir konkret tun können. Und ich freue mich, wenn Sie Zeit und Lust haben, wieder dabei zu sein. Die anderen Vorträge werden auch im Audio oder sogar mit Videostream übertragen. Leider nicht hybrid, weil das ist dann personell bei uns nicht umzusetzen. Thematisch geht es am 8. November weiter mit Jan Ratje, Antisemitismus im Internet. Sie sehen, die ganzen Sachen bauen inhaltlich auch aufeinander auf. 2 Wochen später, extrem rechte Erscheinungsformen an Hochschulen. Die Kollegin Radwan wird dazu zu ihrer Forschung berichten. Und ich glaube, das ist hier auch sehr relevant. 2 Tage später dann der Kollege Quent, der Ihnen vielleicht ein Begriff ist, zu Klimarassismus, Verschwörungsideologien, um das Ganze nochmal als Klammer zu setzen, was wir heute auch gehört haben. Der Kit, hatten Sie gesagt, der in vielen Fällen auch bei den jeweiligen Demos, insbesondere in der Querdenkerszene, viele zusammenbringt, die eigentlich sonst miteinander gar nichts zu tun hätten. Und den Abschluss mache ich dann im Januar zu Rechtsextremismus und dschihadistischem Salafismus. Ja, Best Frenemies Forever, eine bisschen paradoxe Freundschaft. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Toll, dass Sie da waren.